teaching today is in Allen and Children's Vice, yeah? The Holy Francis, Exodus for Allen. And this is the positive mentality, the negative mentality, is this often by the overhead priest and it's refused. Was sehr ärgerlich ist. Aber ehe wir dazu kommen, noch etwas anderes. Wir hatten versucht, hier Projekt 1 in Gang zu kriegen und einige von Ihnen haben auf eigenen PCs oder Macs damit experimentiert. Es gab da vor allem ein Problem, nämlich mit dem Dezimalpunkt bzw. dem Dezimalkomma. Jetzt möchte ich doch mal genau wissen, woran liegt das. Ist das das C-Sound-Programm? Ist das C-Sound-Programm eine englische Version, die einen Dezimalpunkt verlangt?
Ja, es gibt da keine deutsche Version.
Das gibt es auch gar nicht,
ne?
Die sich grundsätzlich, Englisch, also verlangt ein Dezimalpunkt. Okay, dann ist das für mich eine sehr einfache Direktive. Da brauche ich nicht dafür zu sorgen, dass das Programm unter allen Umständen einen Dezimalpunkt rausgibt, ganz egal in welcher Ländereinstellung der Computer funktioniert. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Ich habe gesehen, die Ländereinstellung funktioniert ohne weiteres am Schirm, aber sobald es um Berechnungen geht mit Stringbearbeitung und dergleichen, der Compiler weiß davon nichts und der macht einfach einen Punkt. Und dann geht das hinterher schief, wenn ich da wieder Kommas rauswarte. Ich muss dafür sorgen, dass keine Kommas rausgehen. Haben Sie jetzt Erfolg gehabt inzwischen damit?
Nee, leider nicht.
Noch nicht?
Also das Problem mit der Umrechnung, also schon in Projekt 1 die Umrechnung mit dem Dezimal, das funktioniert nach wie vor nicht. Also der setzt es einfach auf 0 zurück, sobald man auf Create drückt.
Ja. Was war das für ein Betriebssystem? War das unter Windows 2000 oder sowas?
90, das ist hier.
Ach ja, das
kann man ja sofort sehen.
Ja, aber ich dachte, dass wir hier eine vernünftige Ausgabe gehabt hatten. Ja, ich bin natürlich ein bisschen behindert dadurch, dass ich das auf meinem eigenen Computer zu Hause einrichte. Wenn da alles in Ordnung ist, dann
sobald ich jetzt hier
bin ich damit zunächst erstmal
jetzt auf Create drücke,
setzt du das ja.
Aber ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen mit diesen mit den also doch so. Aber sobald man jetzt hier zum Beispiel, glaube ich, einen Punkt anlegt, bin ich nicht sicher. Dann erkennt er das. Bloß er rechnet das in. Also sozusagen beim Einlesen scheint er einen Punkt haben zu wollen, denn dann bleibt es stehen. Bloß, aber er rechnet auch wieder um auf ein Komma. Das heißt, wenn ich es nochmal mache, ist es dann natürlich auch weg. Aber also wenn ich jetzt direkt einlege mit einem Punkt, dann akzeptiert er das.
Ja, dann ist es immer noch.
Aber dann muss man jedes Mal vom Create neu antippen, weil das, wenn das wieder hier überschreibt es offensichtlich.
Ja, das liegt natürlich daran, dass hier die Welle ein schönes Komma verlangt, ne? Auf diesem Computer. Das Betriebssystem. Das ist es. Ich habe an der Datenausgabe gebastelt, also für C-Sound beispielsweise. Und das lässt sich ohne weiteres machen, dass das hier auch schief geht. Das war mir bisher eigentlich nicht bewusst geworden.
Das zweite, was ich bemerkt habe, ist, dass er diese Waiting-Faktoren überhaupt nicht berücksichtigt. Also ich wollte eigentlich anfangen nur mit 2, 3 verschiedenen Entry-Delays und habe alle anderen auf 0, die Waitings auf 0 gesetzt, aber trotzdem tauchten die alle auf, alle gleich verteilt auch. Also sozusagen, wenn ich hier Waiting-Faktor 10 eingebe, dann tauchen die ganzen Noten nicht häufiger auf als alle anderen auch. Das scheint er irgendwie nicht richtig zu berücksichtigen.
Und wenn ich mir das nochmal aufschreibe, ist das wundert mich. Habt ihr so oft Hand keine Erklärung dafür? Das müsste ich mir zu Hause mal eben anschauen.
Was ich zunächst auch irritierend fand, war, dass er beim Abspeichern speichert er die Werte nur ab, wenn vorher einmal Create.
Ja, natürlich. Ja, das ist ja
Eigentümlichkeit. Auch die Parameter, die ich hier eintippe.
Ja, das versteht sich nicht von selber, aber das ist dann eine Eigentümlichkeit des Programms, so wie es jetzt geschrieben ist.
dass zunächst alle Schirmwerke auf dem Schirm stehen bleiben und weiter keine Lichtverwandte hier auswirken. Das ist leicht zu ändern, dass sofort eine interne Darstellung angelegt wird. Das habe ich nicht gemacht, sondern erst bei Kreta in Schirmwerken korrigiert, nicht korrigiert, beurteilt, getestet, für gut befunden und so weiter und so weiter. Und bei der Gelegenheit, wenn sie für gut befunden sind, dann wird auch die interne Darstellung erst angelegt, daher, dass das ohne Kreta tatsächlich nicht funktioniert. Auch wenn man seine eigenen Eingabedaten wegspeichern will, dann muss man auf jeden Fall erst Kreta machen. Das kriegt man sie nicht raus. Das mit und dann haben wir außerdem bei den Entry Delays die Dezimalpunkt- und Komma-Geschichte. Ja. Das ist so die Probleme. Und das müsste ich eigentlich zum nächsten Mal jedenfalls soweit in Ordnung bringen können, dass ich hier eine Version mitbringe, die zumindest das hier mal tut. Und vor allem, wenn ich sie direkt, ich habe sie eigentlich schon fertig gemacht, dass grundsätzlich für C-Sound und so weiter keine Kommas rausgegeben werden, sondern grundsätzlich Dezimalpunkte. Also dann müsste das dann auch eigentlich grundsätzlich funktionieren. Sowas kostet Zeit, vor allem wenn man sich nur zweimal in der Woche sieht. Ne? Schleppt die Sache ein bisschen. Ja, nicht trotzdem machen in diesem Augenblick. Das nächste Punkt, was wir eigentlich heute vorhatten, sind zwei Dinge. Erstens wollte ich Ihnen ein Beispiel für eine Projekt 1 Proposition geben, die nicht mit Orchesterinstrumenten funktioniert, sondern wo digitalisierte Klänge, die auf der Festplatte stehen, im Sinne einer Projekt 1 Partitur angeordnet werden. Wir machen das nächsten Freitag. Dann wissen Sie das schon mal, steht für etwas über 20 Minuten Dauer von einem holländischen Kollegen, der öfter mal Projekt 1 auch für solche Zwecke benutzt. In diesem Projekt 1 gibt zunächst mal eine Instrumentnummer heraus. Und diese Instrumentnummer kann man natürlich leicht verknüpfen mit irgendeiner Nummerierung, die man sich für seine eigenen Klänge, die auf der Festplatte stehen, ausgedacht hat. Die Tonhöhen bleiben bei der Gelegenheit wirklicherweise unberücksichtigt. Das Zeitkonzept natürlich kommt voll und ganz zum Zuge. Ebenso kann zum Zuge kommen das dynamische Konzept, ob ein Klang leise oder laut ist. Also alle diese Dinge, die in der Projekt 1 Partitur stehen, lassen sich in der Weise dann auch anwenden. Ja, Tonhöhe natürlich auch angenommen, man hat einen bestimmten Klang und möchte den in verschiedenen Tonhöhen präsentieren. Dann kann man natürlich die Tonhöhenskala, die nun allerdings, weil es sich um Instrumentalmusik eigentlich handelt, auf 12 beschränkt ist, dennoch in irgendeiner Weise applizieren. Es brauchen ja keine Halbtöne zu sein, es können ja willkürliche andere Abstufungen sein, zwischen 1 und 12. Und dasselbe gilt natürlich auch für die geristischen Registerinformationen, also etwas über die kleinen Abstufungen hinaus, oktavenweise oder in welchen sonstigen größeren Intervallen. Das lässt sich alles durchaus anwenden auf eine solche Klänge, die also keine Orchesterinstrumente sind. Dafür gibt es dieses Beispiel, was wir uns dann vielleicht am nächsten Freitag anhören können. Das nächste, was ich vorhatte, worüber wir auch gesprochen hatten, war ein Vergleich zwischen den Daten, die Projekt 1 ausgibt, also der sogenannten Partiturtabelle, und der Partitur, wie wir sie ja bereits hier gesehen haben auf dem Schirm, wie dieser Prozess im Einzelnen verläuft. Dazu hätte ich jetzt den Overhead-Projekt gerade gebraucht, denn ich habe zwar die Datentabellen vervielfältigt, also einfach fotokopiert, dagegen die Partiturbilder habe ich nur jeweils einmal auf der Folie und die müsste ich also projizieren, anders können wir das in dieser Gruppe nicht miteinander vergleichen. Das hätte ich eventuell vorbereitet, aber vielleicht sind wir dann nächste Woche auch etwas glücklicher. Sowohl für das Stück für Klavier alleine, nicht das ganze Stück natürlich, aber vielleicht eine oder zwei Partiturseiten, muss ich eben mal anschauen. Und dasselbe auch für eine andere Komposition, die ich glaube ich auch angespielt hatte, für Geige und Klavier, wo man ganz schön sehen kann, wie sich das dann auf zwei verschiedene Instrumente verteilt. Das liegt natürlich dann beliebig weiter für beliebig viele Instrumente.
Das müssen wir uns also eben erst einmal aufheben. Was ich auch sonst noch theoretisch weiter würde vortragen können, ist, wie eine größere Planung etwa verlaufen ist für die Verwendung von Projekt 1, also nicht nur für ein einzelnes Stück, sondern für eine, sagen wir mal, mehrsätzige Komposition oder eine ganze Serie von Stücken, wie beispielsweise bei den Segmenten, wovon wir ja, ein paar Beispiele gehabt haben. Ich sagte schon mal, Projekt 1 ist nicht eigentlich dafür gedacht, dass es eine ganze Sinfonie komponiert oder ein tolles ausgewachsenes Stück. Man kann das machen, aber dann muss man einige Erfahrungen haben und einige Voraussicht auch hinsichtlich dessen, was mit den Daten passiert, wenn sie einmal eingegeben sind über den Eingabeschirm und dann die Herstellung der Partitur steuern. Für umfangreichere Projekte empfiehlt es sich vielfach, das ganze Projekt in einzelne Abschnitte zu zerlegen. Das brauchen nicht Sätze einer Komposition zu sein, das braucht keine Serie von Stücken zu sein, das kann schon innerhalb eines einzigen Satzes, also eines einzigen einsätzigen Stückes, sich um Abschnitte handeln, dass jeder Abschnitt dann doch etwas präziser definiert wird, als das mit dieser pauschalen Definition auf dem Eingabeschirm möglich ist. Indem man einfach jeweils eine sogenannte Sektion ausrechnet für einen Abschnitt des Stückes und dann für einen nächsten Abschnitt eine andere einzelne Sektion, wenn man eine Möglichkeit sieht, mehrere Sektionen gleichzeitig vorweg zu programmieren. Sache ist nur die, dass wenn ich hier den Eingabeschirm für mehrere Sektionen benutze, ich dann immer mit der gleichen Zeittabelle arbeiten muss. Wenn ich dagegen für jede Sektion andere Zeitwerte, nicht nur andere Zeitwerte, sondern auch andere Zeitstruktur haben will, dann lässt sich das nicht machen, weil ich nur eine einzige Tabelle habe mit Einsatzabständen, also mit Zeitwerten. Und dann muss ich also jedes Mal erstmal neue Zeitwerte eingeben, ehe ich dann weiterfahren kann. Natürlich kann man sich solche verschiedenen Eingabeformulare vorbereiten, abspeichern und dann, wenn man wirklich mit der Arbeit anfängt, eins nach dem anderen aufrufen. Man braucht sie nicht jedes Mal dann wieder neu einzutippen und braucht dann bloß noch die marginalen Verbesserungen jeweils anzuführen, auszuführen im Rahmen der Experimente, die erforderlich sind, um dann zu dem endgültigen Resultat zu gelangen, das einem vorschwebt. Gut, auch das alles ist ohne optische Unterstützung ein kleines bisschen schwierig, weshalb ich dann mich dafür entscheiden möchte, schon eine kleine Einführung in Projekt 2 zu geben, was ich sonst für einen etwas späteren Zeitpunkt vorgesehen hätte. Auch dafür brauche ich eigentlich eine optische Unterstützung, aber ich kann immerhin schon einmal das ein oder andere mündlich auf diese Weise vorbereiten. Und dann holen wir die anschaulichen Transparente, also die Folien, die ich dafür vorbereitet habe, zu einem etwas späteren Zeitpunkt nach. Dann hoffentlich, sagen wir mal, am nächsten Freitag. Ich muss hier mein Büchlein holen. Dieses Buch beschreibt Projekt 2, ist ein vollständiges Handbuch, eine vollständige Beschreibung, ist früher mal unter dem Titel Electronic Music Reports erschienen, publiziert vom Institut für Sonologie an der Universität in Utrecht als Nummer 3. Weiß nicht mal in welchen Jahren, das steht hier wahrscheinlich 1970, Dezember 1970. Angeblich ist dieses Büchlein, selbst wenn es für Sie interessant sein würde, aus irgendwelchen Gründen, nicht mehr erhältlich, jedenfalls höre ich immer derartige Mitteilungen aus der Sonologie, dass die Auflage vergriffen ist. Sie wurde zuletzt über einen holländischen kommerziellen Verlag getrieben, dass die Auflage vergriffen ist und natürlich nie wieder nachgebucht ist. Auf der anderen Seite könnte es natürlich interessant sein, so etwas einfach in den Computer einzuscannen und dann auf diese Weise dann nochmal zu vervielfältigen. Ich werde mich hierauf im Wesentlichen verlassen, über jetzt mal meinen Vortrag, obwohl ich bereits eine neue Version von Projekt 2 im Auge habe und das vor allem aus dem Grunde, weil die bisherige letzte Version unpraktisch ist. Das wird Ihnen merkwürdig vorkommen, wenn ich sage, die Version ist unpraktisch, aber praktisch ist beispielsweise ein Schirm, auf dem man seine Daten eingibt, der kann auch unpraktisch gestaltet sein.
Nun, in diesem Falle war das, was Sie mit unpraktisch bezeichnen, noch viel schlimmer. Es war nicht nur unbequem, sondern auch langsam. Und wenn man dann 5 Minuten warten muss, bis der Computer sich bequemt, gewisse Daten in Empfang zu nehmen und einzuordnen irgendwo, dann verliert man rasch die Lust. Vor allem dann, wenn es sich um große Datenmengen handelt. Es war eine Spezialversion. Die Sache ist die, dass dieses Programm eine ganze Reihe von Veränderungen erfahren hat, was vor allem daran lag, dass seinerzeit die Computersysteme rasch wechselten. Das tun sie heute eigentlich auch noch. Nur in einem etwas gründlicheren Ausmaß. Man musste meistens andere Computersprachen benutzen, man musste Programme übersetzt werden. Und auch wenn eine solche Code-Übersetzung vielleicht gar nicht mal so schwierig ist, aber man ist immerhin damit einige Wochen beschäftigt, dann kommt dazu, dass Computer zusammenbrechen, repariert werden müssen. Die Studentenanzahlen wuchsen, sodass die Mitarbeiter des Instituts kaum noch ihre eigenen Computer konnten, weil die Computer von Studenten belagert waren. Naja, das sind alles so äußere Umstände, die dann gewisse Entwicklungen, die man eigentlich gerne vorangetrieben hätte, verhindern oder jedenfalls auch schon stark verlangsamen. Plötzlich, nachdem also die ganz teuren Computer, unser erster Computer hat 1/4 Million Gulden damals gekostet, das war der PDP 15, aber das war 1971, also es ist schon eine ganze Weile her, und das Ding hatte dann auch 64K Kernspeicher, ein Arbeitsspeicher oder so etwas ähnliches. Also ganz unvorstellbar, dass man damit überhaupt solche Programme hat machen können, aber immerhin, es ging mit dem Schuhlöffel. Ne? Jedenfalls kamen dann kleinere, da kamen die PCs schließlich auf und irgendwann kam der Atari und es wurden, glaube ich, 1 oder 2 oder 3 Ataris angeschafft für das Institut und dann musste also eine Atari-Version her. Und das ist die Version, auf die ich mich jetzt beziehe. Ein Kollege, er studierte bei uns, aber weigerte sich als Kollege anzusprechen, denn er war bereits studierter und diplomierter Komponist. Hat sich dann darum gekümmert, eine Atari-Version herzustellen, das war damals, glaube ich, noch vor Transier, und da hat er bei der Eingabe irgendwie etwas veranstaltet, was hinterher sich als außerordentlich hinderlich erwiesen hat. Nun muss ich sagen, dass es auch ein bisschen an der Struktur selber liegt, und darauf komme ich gleich im Einzelnen zu sprechen. Denn Projekt 2 unterscheidet sich von Projekt 1 hauptsächlich darin, dass es Konsequenzen zieht, das heißt, die Sachen ermöglicht, die mit Projekt 1 nicht gehen. Mit Projekt 1 geht mehr, als man denken sollte, weil man diese kleine Schirm, also Bedienoberfläche sieht und noch die 2 Hilfeschirme, vielleicht noch die mit das Hilfe, ich meine die Extraschirme für die Horizontalisierung und derartige Dinge noch hinzunimmt, dann ist alles immer noch 2 oder 3 kleinen Schirmen untergebracht und das ist im Grunde genommen nicht außerordentlich viel. Dennoch kann man mit dem Programm eine ganze Menge komponieren. Einige Stücke habe ich Ihnen bereits gezeigt. Mehr kann ich Ihnen jederzeit vorführen, bis hin zu großem Orchester hin. Es bietet doch die Möglichkeit, eine Basisstruktur zu generieren, die dann auf dem Schreibtisch des Komponisten durchaus ausgearbeitet werden kann für praktisch jede beliebige Besetzung. Das Einzige, es gibt immer Ausnahmen, die man, was man mit Projekt 1 nicht machen kann, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, ist ein Schlagzeugstück. Denn das ganze Stück beruht auf 12 Tönen und für Instrumente ohne bestimmte Tonhöhe ist eigentlich kein Raum. Deshalb, wenn man würde sagen, C, das ist also eine kleine Trommel und Cis ist eine große Trommel oder was weiß ich. auf diese Weise, das hat wenig Sinn. Jedenfalls in Projekt 2 habe ich auch da die Lehre daraus gezogen und ausdrücklich dafür gesorgt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Instrumenten mit bestimmter Tonhöhe und Instrumenten mit unbestimmter Tonhöhe. Auch wie ich bereits erwähnt habe, kann man andere Tonsysteme realisieren, nicht nur 12 Halbtöne in der Oktav, sondern die Oktav in jede beliebige andere Anzahl Töne unterteilen. Die kleinen Computersysteme, die wir seinerzeit hatten, auf die ich gerade hingewiesen habe, haben es erforderlich gemacht, in der ursprünglichen Version von Projekt 2 das ganze Programm in 4 Teile zu zerlegen. Der erste Teil war ein reines Eingabeprogramm, mit dem man weiter nichts machen konnte als Daten eingeben und die wurden dann auf einem Hintergrundspeicher abgelegt. Das war dann beispielsweise Trommelspeicher oder irgendwas Merkwürdiges, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, oder Magnetbandspeicher oder was immer, auch immer. Im schlimmsten Fall ein Stapel Lochkarten. Der zweite Teil las diese Daten dann wieder ein und bereitete die Komposition vor. Und hinterließ diese Vorbereitung wiederum auf den Hintergrund. Dann der dritte Teil las im Hintergrund ein und führte die eigentliche Komposition aus, also stellte die Partitur her, die dann ebenfalls wieder im Hintergrund verschwand. Und im vierten Teil wurde dann der Hintergrund wieder eingelesen und dann vorbereitet für die verschiedenen Möglichkeiten der Datenausgabe. Also Eingabe erst, Vorbereitung zum Komponieren, eigentliche Komposition und dann die Datenausgabe. Das wird auch hier in diesem Büchlein noch ganz schön beschrieben. Das Transparent kann ich nicht zeigen, aber vielleicht kann ich das, die Abbildung davon hochhalten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier sowas finde. Aber sehr viel dran zu sehen gibt es eigentlich auch nicht. Also das ist natürlich ein Konzept, das längst der Vergangenheit angehört. Das brauchen wir heute nicht mehr. Das kann alles natürlich in einem einzigen Programm untergebracht werden. Aber damals, als Projekt 2, also diese Atari-Version erfuhr, war das noch so. Und dieses Eingabeprogramm hat dann sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Ich will Ihnen dafür ein paar praktische Beispiele geben. Ich werde das nochmal kurz wiederholen das nächste Mal, wenn wir dafür einen Projektor haben. Worum es sich handelt, ist das folgende. Man hat zunächst für jeden Parameter eine Liste, in der die für den Parameter typischen Werte eingelesen werden. Also etwa Zahlen für Einsatzabstände, wie wir das von Projekt 1 kennen. Eine andere Liste für Dauern. Das ist etwas, was es ja in Projekt 1 nicht gibt, aber in Projekt 2 gibt es auch noch von den Einsatzabständen unabhängige Dauern. Also ich meine eine eigene Dauernliste, wie weit die beiden dann voneinander abhängig sind, das ist eine andere Frage. Natürlich kann man zwischen den Abhängigkeiten dann herstellen. So gab es auch eine Liste für Instrumente, und zwar regelrecht mit Instrumentnamen. Dass man jedes Instrument wirklich nennen kann, so wie es heißt. Es können Fantasiebezeichnungen sein, XYZ, man kann es auch Flöte oder Bassklarinette oder Akkordeon nennen, je nachdem, wie man das haben möchte. Und so das Gleiche für all die anderen Parameter, auch insgesamt 8 im Gegensatz zu den 5, die wir hier haben. Das ist die Liste, die zunächst einmal als ein Vorrat jedes Element, das zu einem bestimmten Parameter gehören soll, einmal aufzählt. Es hat wenig Sinn, in so einer Liste ein Instrument doppelt aufzuzählen. Angenommen, ich schreibe für ein Streichorchester, wo man doch normalerweise zwischen erster und zweiter Violine unterscheidet, dann braucht man in dieser Liste die Violine nicht zwei Violinen aufzunehmen. Es geht nur um, sagen wir mal, von jedem, so eine Archinoa-Idee, von jedem Geschöpf ein Exemplar. Danach gab es, oder gibt es neben der Liste eine sogenannte Tabelle. Und in dieser Tabelle kann man die Listendaten, Listenelemente in beliebiger Weise kombinieren. Also um jetzt nochmal bei Instrumenten zu bleiben, ich habe eine Violine stehen, ich möchte aber irgendwann, sagen wir mal, zwei Violinen haben und eine Bratschung, ein Cello und ein Kontrabass, ein tiefstimmiges Streichorchester. Und alles das könnte sich sinngemäß natürlich übersetzen in andere Klangvorgänge, wenn es sich nicht um Orchesterinstrumente handelt. Dann kann ich in die Tabelle einschreiben. Ja, jetzt hängt es davon ab, wie die Liste organisiert ist. In der Liste werden nur die Plätze unterschieden. Der Platz 1 hat die Nummer 1 und der Platz 2 hat die Nummer 2. Das sind also eigentlich die Indizes, die hier eine Rolle spielen. Wenn ich also das Instrument anziehen will, also zitieren will, wenn auf Platz 1 steht, dann schreibe ich in die Tabelle 1 und nicht nochmal Flöte oder Klarinette oder Geige oder was immer ich haben möchte. Also nehmen wir einmal an, ich habe in der Liste eine Geige, eine Bratsche, ein Cello, ein Kontrabass, diese vier Instrumente, dann kann ich, wenn ich diese vier zu einem vollständigen, fünfstimmigen Streichorchester ausbauen will, in der Tabelle schreibe 1, 1, 2, 3, 4. Dann habe ich das Instrument 1 zweimal, die Bratsche einmal, das Cello einmal und den Kontrabass einmal und so weiter und so fort. Jetzt gibt es, ist die Liste unbeschränkt lang. Die Tabelle hat eine unbeschränkte Anzahl von Gruppierungsmöglichkeiten und jede einzelne Gruppierungsmöglichkeit ist unbeschränkt lang. Wenn ich jetzt sage unbeschränkt, dann ist das nicht wirklich wahr, denn das hätte auch wahrscheinlich wenig Sinn. Aber zumindest kann man sich eine große Zahl vorstellen. Also sagen wir mal, die Liste hat 100 Plätze für Elemente. Eine Tabelle hat 100 Tabellenzeilen und 100 Tabellenspalten. Da komme ich ja schon auf 10.000 mögliche Plätze, die ich besetzen kann. dies nebenbei, aber diese acht Umstände haben es dann mit sich gebracht, dass das Eingabeprogramm in der Atari-Version dann plötzlich sehr langsam wurde, weil natürlich solche Tabellen dann bearbeitet werden muss. Da müssen Elemente aus einer Tabellenzeile entfernt werden können, da müssen andere hinzugefügt werden können, da müssen ganze Zeilen hinzugefügt werden oder weggenommen werden können. Das sind alles einigermaßen umständliche Bearbeitungen und ob das nun an dem Atari lag oder ob es an einer gewissen Ungeschicklichkeit des Programmierers gelegen hat, ich weiß es nicht. Früher geht es schnell, ich habe mir dann später eine Eingabe gemacht, das ging auch nicht schnell. Nur dasjenige, was nun tatsächlich noch da betriebsfähig war, das ging dann leider sehr langsam. Gut, jetzt kann ich aber natürlich, die Idee eigentlich dahinter ist folgende. Ich habe ein Orchester, sagen wir einmal, in dem alle Instrumente, die im Orchester besetzt sind, in der Instrumentenliste aufgezählt werden. Jetzt möchte ich beim Komponieren meine Zeit lang lediglich Streichinstrumente benutzen. Dann ist es praktisch, wenn man in dieser Tabelle, die darauf folgt, eine Zeile hat, die einfach nur die Streichinstrumente enthält, dann brauche ich bloß diese eine Zeile anzurufen und brauche nicht nochmal auszuwählen aus der Liste, welche Instrumente ich haben will. So kann ich in dieser Tabelle die Streichinstrumente als Tabellengruppe, so habe ich die dann genannt, zusammenfassen, oder ich will nur die Holzblasinstrumente oder die Blechblasinstrumente oder die Schlaginstrumente oder querbeet irgendwelche beliebige Kombinationen, die ich mir vorstellen kann. Wie ich schon sagte, es gibt beliebig viele solcher Zeilen in der Tabelle, also beliebig viele Tabellengruppen, und jede Gruppe kann eigentlich auch beliebig lang sein, obwohl sie im Grunde genommen wohl nicht länger zu sein braucht als die Liste, die ursprüngliche Liste. Aber gut, das sind Nebensachen. In dieser Tabelle werden also die Werte der Liste lediglich bei ihrem Index angerufen und eingetragen. Das lässt sich sehr leicht machen. Man hat das dann ein bisschen handlich auf einem Schirm zusammen, sodass man die Elemente rasch bei ihren Indexzahlen aufrufen kann. Das ist die Tabelle. Jetzt kommt eine dritte Instanz, in der nämlich die Tabellengruppen wieder zusammengefasst werden zu einem Ensemble. Und dieses Auffangen, dieses Array, das heißt dann tatsächlich auch Ensemble, wo ich also etwa sagen kann, ich möchte jetzt, was die Instrumentation betrifft, die erste Gruppe mit der dritten Tabellengruppe kombinieren. Das schreibe ich also rein, 1, 3. Dann kriege ich die beiden zusammen, also das sind beispielsweise die Holzbläser und die Schlaginstrumente oder was weiß ich. Und so kann ich jedes Mal bei jedem Durchlauf des Programmes einfach durch entsprechendes Anrufen von solchen Tabellengruppen dafür sorgen, dass ein schönes Ensemble entsteht. Und dieses Ensemble, das ist letzten Endes derjenige Behälter, der all die Instrumente enthält, die dann zur Komposition der Partitur in dem Augenblick angezogen werden sollen. Ich nenne das Ganze das Liste-Tabelle-Ensemble-Prinzip. Und es gilt praktisch für sämtliche Parameter. Jede Parameter kann man in dieser Weise verfahren, sodass man zunächst einmal die Werte, die es überhaupt geben kann für das Projekt, mit dem ich mich befasse, ich meine Kompositionsprojekt, enthält. Danach kann ich alle möglichen oder wünschbaren Gruppierungen aus diesen Wissenselementen in der Tabelle zusammenstellen und dann schließlich von Fall zu Fall diejenigen Tabellengruppen anrufen, die ein Ensemble bilden, wobei das Wort Ensemble dann etwa auch gebraucht wird für Einsatzabstände oder Lautstärke oder sonstige Parameter, weil das Ganze eigentlich aus dieser Vorstellung entstanden ist, dass man aus einem großen Orchesterapparat jeweils nur bestimmte Teile auswählt. Und dadurch, dass man dann etwa ein Listenelement mehrfach nennt, kriegt man sowas wie Gewichtsfaktoren hinein. Das heißt, dass ein Instrument eine größere Wahrscheinlichkeit des Vorkommens hat als ein anderes und was dergleichen mehr ist. Nun kommen eine Reihe von Selektionsprinzipien, wie ich die genannt habe, oder Selektionsprogramme ins Spiel. Die Liste muss der Komponist selber auswählen. Die Tabelle muss der Komponist selber ausfüllen. Aber wenn es darum geht, bestimmte Tabellengruppen jetzt zu kombinieren zu dem, was ich Ensemble genannt habe, kann der Komponist das selber bestimmen, er kann das aber auch allerlei Zufallsprogramm oder Selektionsprogramm überlassen und es gibt deren mehrere. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen mündlich ausführen, das ist vielleicht auch ein bisschen unanschaulich, aber mit Hilfe des Projektors, wenn wir alle diese Schemata dann nochmal projizieren können, wird das etwas anschaulicher sein und leichter zu begreifen sein. Jetzt gibt es in Projekt 1 doch einige Besonderheiten. Als erstes Mal könnte ich doch mal der Vollständigkeit halber nennen, welche Parameter wir hier insgesamt haben auf diese Weise. Wir haben zunächst den Instrumentparameter. Dann haben wir neben dem Instrument den Harmonikparameter. Den Harmonikparameter, also die Tonhöhenorganisation, dann separat, wie auch schon in Projekt 1, ein Registerparameter, wo also entweder, wo es nicht darum geht, nicht mehr wie in Projekt 1, dass man im Grunde genommen an Oktaven denkt und nur da, wo es erforderlich ist, sich dann die einzelnen Instrumente in Register unterteilt denkt, sondern hier in Projekt 2 werden die Register regelrecht definiert. Und zwar durch die Töne, zwischen denen sich das Register befindet. Ich kann also jeden beliebigen Tonhöhenausschnitt ein Register nennen und solche Register in der Registerliste auflisten, dann in der Tabelle daraus wiederum beliebige Kombinationen zusammenstellen und dann schließlich wiederum solche Tabellengruppen kombinieren zu dem, was ich ein Ensemble genannt habe. Das wäre dann also ein Registerensemble. Der nächste Parameter ist der Einsatzabstand, wie wir ihn hier von Projekt 1 kennen. Das ist im Grunde genommen nicht anders. Dasselbe gilt für den Dauernparameter, weil Dauern auch weiter nicht sind als Zeitwerte und wie sich dann Einsatzabstände und Dauern später zueinander verhalten beim Komponieren. Das steht auf einem anderen Blatt. Das wird durch andere Instanzen dann geregelt. Dann gibt es etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang, nämlich ein Pausenparameter. Ich glaube, ich habe darüber schon ganz kurz mal eine Anspielung gemacht. Normalerweise entsteht, wenn man etwa wie im Projekt 1 Einsatzabstände definiert und dann selber für jeden Einsatzabstand eine Dauer bestimmt, eben beim Hinschreiben der Partitur, dann tritt immer dann eine Pause ein, wenn die Dauer eines Klanges kürzer ist als der Einsatzabstand zum nächsten. Bleibt einfach ein Rest über. Das ist die Pause, die ganz automatisch dadurch entsteht, dass eben die Dauer kürzer ist als der Einsatzabstand. Ist die Dauer länger als der Einsatzabstand, dann gibt es nicht nur keine Pause, sondern sogar eine Überlagerung. Das heißt, da kriegen wir harmonische Konsequenzen. Etwas, was normalerweise in der Zeitvorstellung gar nicht drin ist, aber hier notwendigerweise zur Sprache kommt. Also etwas, was man durchaus bedenken muss, sowohl wenn man ein solches Programm schreibt, als auch wenn man ein solches Programm benutzt. Jetzt ist im Kölner Studio seiner Zeit im Rahmen der elektronischen Musik ein Begriff aufgetaucht, den ich sonst in der Musiktheorie nirgends angetroffen habe, und das ist die autonome Pause. Gleich gucken. Eine autonome Pause ist eine Pause, die eben nicht als Rest überbleibt, weil eine Dauer kürzer ist, sondern eine Pause, die nachträglich eingeschoben wird, um Dinge voneinander zu trennen. Also wie man etwa eine Satzpause macht zwischen zwei Sätzen. Oder wie ein längerer Abstand dadurch entsteht, dass man eine Tomate gebraucht. Oder einfach nur ein Atemzeichen, ein Komma oder etwas derartiges, was bedeuten soll, dass die Dinge etwas auseinandergerückt werden sollen. Man könnte auch regelrecht an Zeitkeile denken, die in den laufenden Kontext hineingetrieben werden, sodass, ja, so wie man etwa, wenn man den Randausgleich im Schriftsatz benutzt, und die Setzer früher macht das mechanische tatsächlich, indem Keile zwischen die einzelnen Worte geschoben wurden, sodass alle Worte gleich auseinandergetrieben werden, sodass schließlich alle Zeilen gleich lang sind. So in dieser Weise wird also hier eine Pause sozusagen wie ein Keil in den bereits bestehenden Kontext hineingeschoben. Damit kann man eine ganze Menge reizvoller Sachen machen, worauf ich jetzt in diesem Augenblick nicht eingehen will. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass also hier die Pause, die übrigens nicht unbedingt benutzt werden muss, aber dass man diesen Pausenparameter benutzen kann, um den gesamten Ablauf der Komposition noch in einer charakteristischen Weise zu gliedern, einfach durch die zeitliche Trennung der einzelnen Gruppen, die dann dadurch entstehen. Dann haben wir Harmonik, Register habe ich schon genannt, die Pause. Dann kommen noch die Lautstärken natürlich, die wir hier auch gehabt haben. Auch wieder zunächst mit einer Liste, in der die einzelnen Lautstärkewerte drinstehen. Danach dann eine Tabelle, in der man sie zu Konfigurationen zusammenstellen kann. Und dann schließlich ein Selektionsprogramm, was ich schon genannt habe, womit dann das Lautstärkenensemble hergestellt wird. Das heißt, die endgültige, was soll ich das nennen, so eine Art von Behälter, wo dann diejenigen Elemente drinstehen, die zum Komponieren direkt benutzt werden. Dann gibt es darüber hinaus noch ein paar Extras. Das müssen ungefähr jetzt 8 Parameter gewesen sein. Es gibt ein paar Extras und das sind folgende. Man kann ein metronomisches Tempo vorschreiben. Das kennen wir von Projekt 1, nur ist hier inzwischen die Sache verändert. In Projekt 1 sind die Einsatzabstände von vornherein gegeben eigentlich als Teile des durch das metronomische Tempo bestimmten Metrums. Wenn ich also irgendwo schreibe 3/8, dann bezieht sich das auf einen metronomisches Tempo. Wenn das Tempo 60 ist, also eine Einheit eine Sekunde dauert, dann ist es eine 3/8 Sekunde. Ist das Tempo 120, doppelt so schnell, dann ist 3/8 davon, der entsprechende 3/8 Teil, also bloß die Hälfte, als wenn es im Tempo 60 wäre. Das heißt, Projekt 1 war ganz und gar basiert eigentlich auf der Vorstellung von Metronomangaben, Tempoangaben, sodass alle Daten sich dann als Teile auf dieses Metrum beziehen. Abgesehen natürlich von, davon, wenn wir hinterher Zeitwerte ausgeben, etwa für C-Sound und dergleichen, dann werden natürlich Sekunden ausgerechnet. Das versteht sich von selber. Obwohl man auch da natürlich ein Tempo mitgeben könnte, aber der Einfachheit halber habe ich das dann alles in Sekunden umgerechnet. Projekt 2 hat daraus die Konsequenz gezogen und geht von vornherein von Sekunden aus. Gibt aber die Möglichkeit, nachträglich Tempowerte einzuführen. Denn man kann sich natürlich vorstellen, dass alle Partituren, die man für ein Orchester oder für ein Instrumentalensemble schreibt, Tempo 60 haben. Da kann man also mit 8 und 16 und 32 und so weiter doch die meiste Zeitwerte ausdrücken. Es gibt auch viele Partituren oder selbst Komponisten, die sehr stark die Neigung haben, einfach alles mit Tempo 60 zu machen. Es gibt Komponisten, die gern Temporückungen haben, weil dann das Grundmaß, von dem alles andere, jede Unterteilung abgeleitet ist, dass sich das etwas beschleunigt, etwas verändert. Sodass man nicht im Tempo 60 musiziert, sondern im Tempo 72 beispielsweise. Deswegen braucht die Musik nicht schneller zu gehen. Ich kann ja längere Notenwerte benutzen. Aber sie beziehen sich auf ein etwas schnelleres Grundmaß oder ein langsameres Grundmaß. Und das ist etwas, was eigentlich für eine Kunst, die vor allem eine Zeitkunst ist und eine Bewegungskunst, ist doch außerordentlich wichtig. Ich finde es langweilig, wenn die Schrittschnellheit ewig die gleiche bleibt. Ich finde es viel interessanter, wenn die Schrittschnellheit, wenn ich das mal so nennen soll, auch variabel ist und teilnimmt am Kompositionsprozess. Deshalb dennoch hier nachträglich die Ehrenrettung des Tempos, nachdem bereits alles in Sekunden ausgerechnet worden ist. Es ist nämlich nun so. Ich habe zwar eine Partitur in Sekunden, der Komponist möchte daraus eine Instrumentalstück machen, in dem ab und zu sich das Tempo verschiebt. Die Sekundendauer bleiben die gleiche, wohlgemerkt. Aber die Schrittgeschwindigkeit, der Takt eigentlich, der soll sich ändern. Und dann wird aus dieser Tempoliste, werden dann nach den Vorschriften des Komponisten an bestimmten, dafür bestimmten Stellen die Tempowerte genommen und die Sekundenwerte, also die Dauer, entsprechend umgerechnet, sodass sie unter das Tempo passen. Denn jetzt muss es ja metrisch ausgerollt werden. Denn jetzt ist plötzlich eine Zeiteinheit nicht mehr so und so viele Sekunden, sondern so und so viele Teile eines bereits gegebenen Tempomaßes. Also eigentlich Projekt 1 auf den Kopf gestellt, aber ich fand das eigentlich eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Wenn man das nicht will, dann lässt man Tempo 60 und nichts ändert sich, alles bleibt, wie es in den Sekunden bereits vorgeschrieben worden ist. Das ist Sache mit dem Tempo. Übrigens, Projekt 2 produziert zwei Datenausgaben, die alte Version, über die wir hier reden. Einerseits die vollständige Partitur und zweitens die einzelnen Stimmen. Also auch Stimmen, so wie man mit einem modernen Notationsprogramm aus der Partitur die Stimmen herausziehen kann, auf mechanische Weise, so produziert Projekt 2 von vornherein neben der Partitur auch die Stimmen. Die beiden unterscheiden sich sogar in gewisser Weise, ich weiß jetzt nicht mehr genau worin, sodass beide Systeme sich eigentlich ergänzen, sodass man irgendein Datum, was man in der einen Version, also bei den Stimmen beispielsweise nicht findet, findet man in der Partitur und umgekehrt. Und es gibt natürlich die entsprechenden Querbeziehungen, sodass man jederzeit sehen kann, wo irgendein Ton in einer Stimme in der Partitur vorkommt. Also die beiden Systeme, die schließen gut aneinander an. Heutzutage, wenn ich hiervon eine neue Version machen müsste, und nicht nur das, ich habe die feste Absicht, das zu tun und hoffe, das bis zum Jahresende zu schaffen, dann wird außer Partitur und Stimmen, soweit sie sich mit Instrumentalmusik handeln soll, wohlgemerkt, es auch noch, so wie jetzt bei Projekt 1, eine Ausgabe geben, sagen wir für MIDI, für C-Sound oder andere derartige Systeme. Das wird natürlich automatisch eingeschlossen. Na, das war das Tempo. Dann neben dem Tempo gibt es die, ich habe das genannt, die Strukturdauer. Das Programm heißt, glaube ich, im Untertitel irgendetwas ein Programm zur Berechnung musikalischer Strukturvarianten. Ich stelle mir immer vor, dass ich ein gewisses Strukturmodell vor Augen habe, das ich jetzt mit meinen Eingabedaten definiere und von einem solchen Strukturmodell verschiedene Varianten ausrechnen lasse. Das kann eine ganze Menge Gründe haben. Ein Grund kann sein, dass ich einfach wissen möchte, wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen bei einer gegebenen Strukturbeschreibung. Oder ich möchte gerne mir unter 10 oder 20 von solchen Varianten die schönste aussuchen, die mir am besten gefällt oder am besten in irgendeinen anderen Zusammenhang gehört. Denn wenn ich, sagen wir mal, eine MIDI-Datenausgabe kopple, dann kann ich mir die 20 hintereinander weg anhören und sofort die beste aussuchen und die dann ausarbeiten für Orchester, beziehungsweise ganz egal wofür, jedenfalls als definitives Resultat in irgendeiner Weise dann beibehalten. Die Berechnung von solchen Varianten kann auch einfach rein theoretischen Zwecken dienen, um irgendwelche Schlüsse im Rahmen von kompositionstheoretischer Betrachtungen zu ziehen und was weiß ich. In jedem Fall möchte ich damit auch andeuten, dass das, was Projekt 1 dann zustande bringt, das gilt für Projekt 2, meine ich, und das gilt für Projekt 1 natürlich auch, nicht den Anspruch eigentlich hat, eines definitiven und unumstößlichen Resultats, sagen wir mal, als von Meisterhand geschriebene kontrapunktische Komposition oder etwas, sondern dass es sich um etwas handelt, was durchaus im Bereich des Experimentellen sich abspielt und erst festere und sicherere Formen annimmt, wenn der Komponist so viel Erfahrung hat, dass er mehr oder weniger das aus dem Ärmel schütteln kann und sich nicht jedes Mal zu wundern braucht, wenn das Stück so klingt, wie es klingt, sondern wenn er das den Zusammenhang zwischen seiner Planung, der Beschreibung seiner Planung und auch dem rechten Resultat, wenn der Weg einigermaßen kurz geschlossen ist. Also Strukturdauer. Daher, jetzt kann ich, wenn ich diese solche Strukturvarianten berechnen will, natürlich dieselbe Struktur in verschiedenen Dauern berechnen lassen, um beispielsweise herauszukriegen, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Gehalt der Struktur, also worin die Struktur eigentlich besteht, und ihrer Dauer. Ich glaube, ich habe darüber schon mal eine kurze Bemerkung gemacht, dass es da ein optimales Verhältnis gibt. Es gibt Stücke, die sind einfach zu lang, weil das Material nicht variiert genug verwendet wird, um zu tragen über die gesamte Dauer der Komposition. Stellt sich irgendwann eine Langeweile ein, man kann sagen, das Material hat sich erschöpft. Es gibt andere Stücke, die sind zu kurz, möchte von demselben eigentlich mehr und meint, dass der Komponist versäumt hat oder sich jedenfalls nicht die Mühe genommen hat, noch weitere Konstellationen innerhalb desselben strukturellen Konzepts auszuarbeiten. Das ist so ungefähr so, als wenn ich eine Fuge schreibe und beschränke mich da auf eine Durchführung und ich frage mich, ja, kann ich hier noch eine Endführung haben oder irgendetwas, was man bei der Fugenkomposition machen kann. Also es gibt da ein Verhältnis zwischen dem inneren strukturellen Aufwand, der getrieben worden ist, und der Dauer, der Zeitdauer, die man sich nimmt oder die man braucht, um dieses Strukturgehalt ganz und gar und möglichst einmal, aber vollständig tatsächlich zum Ausdruck zu bringen. solche Studien, die kann man mechanisieren, wenn jedes Mal ein neues Stück komponieren würde, wahnsinnig umständlich sein, die kann man mechanisieren, indem man sagt, ich habe hier eine bestimmte Strukturformel, also mit all den Eingabedaten, und die möchte ich gerne mir anhören mit 10 Sekunden Länge, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden Länge, um herauszukriegen, wo dieses Verhältnis gewisse optimale Werte erreicht. Etwas, was ein Komponist natürlich normalerweise auch aus dem Handgelenk macht, er fühlt das an, er reagiert aufgrund seiner Erfahrung, wie er sich das vorstellt. Okay, aber damit haben wir es ja nun gerade nicht zu tun, sondern mit der Formalisierung dieses handwerklichen Wissens oder Empfindens, das der Komponist hat. Und da muss man, glaube ich, solche Möglichkeiten einbauen, um so nach und nach die Möglichkeiten abzutasten, die der Strukturgehalt bietet hinsichtlich der Länge. Meine mit Länge machen sich da keine falschen Vorstellungen. Der Computer oder das Computerprogramm weiß davon eigentlich nichts. Das Programm hat keine Ahnung davon, was Musik ist, hat keine Ahnung davon, was eine Struktur ist oder was eine Dauer ist, sondern es befolgt einfach Befehle. Einfach wie eine Turing-Maschine werden einfach von links nach rechts die Befehle abgearbeitet und die Maschine weiß eigentlich über den Zustand hinaus, in dem sie sich in einem bestimmten Augenblick befindet, nichts. Das heißt, wenn hier plötzlich eine längere Strukturdauer verlangt wird, dann heißt das einfach, dass dasselbe Generationsprinzip, nach dem überhaupt musikalische Daten für die Partitur chronologisch produziert werden, dass nach diesem Prinzip länger gearbeitet wird. Und je länger man mit all den Zufallseinschlüssen arbeitet, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass immer noch wieder Konstellationen, die innerhalb der Strukturbeschreibung möglich sind, also immer wieder neue Konstellationen vorkommen und insofern erst durch eine gewisse Strukturdauer der mögliche Strukturgehalt tatsächlich zum Vorschein kommt oder zumindest der Wahrscheinlichkeit nach zum Vorschein kommt. Das ist darum also fand ich, dass dieser Dauer, also der Strukturdauerparameter auch schon nicht wichtig ist, weil er eine Handhabe bietet, um auf diesem mechanischen Wege ein breites Feld zu füllen und dem Komponisten dadurch eine Übersicht zu verschaffen, ohne dass er jeweils neue Instruktionen zu geben braucht. Ein anderer Begriff, der in Projekt 2 auftaucht und in Projekt 1 eigentlich unbekannt ist, das ist die vertikale Dichte. Unter vertikaler Dichte verstehe ich die Anzahl Ereignisse, die pro Zeitpunkt eintreten. Wenn ich, sagen wir mal, als Klavier, auf dem Klavier, habe ich die Möglichkeit, einen Ton anzuschlagen, da ist ja die 2 und 3, also maximal 10, weil ich nicht mehr 10 Finger habe. Das ist also die maximale vertikale Dichte, ist in dem Fall 10. Wenn ich ein Stück schreibe für Flöte, Solo, dann geht das schon nicht, dann kann ich wahrscheinlich mehr als einen Ton gleichzeitig, von ein paar extra Effekten abgesehen, bleibt dann also doch im Bereich von außerordentlich geringen vertikalen Dichten. Nur, und das versteht sich ja eigentlich von selber. Nur, ich kann die Dinge von zwei Seiten sehen. Ich kann sagen, ich habe ein Instrument und das Instrument kann nicht mehr spielen als 5 Töne gleichzeitig, also ist meine maximale vertikale Dichte 5. Ich kann aber umgekehrt auch sagen, ich werde zunächst mal eine maximale Dichte planen und dann sehen, wie ich die ausführe. Das heißt, ich sage, maximale vertikale Dichte ist 8. Jetzt soll ich das instrumentieren. Na, ich nehme ein Instrument, das kann nur 2 haben, dann habe ich von 8 schon 2 gehabt. Nehme ich ein anderes Instrument, das kann auch noch 3, dann habe ich 5 gehabt zusammen und so weiter. Das heißt, da wird erst die Dichte vorgegeben und danach nach Instrumenten gesucht, die zusammengenommen dann tatsächlich diese Dichte erfüllen. Also je nachdem, ob diese Dichte autonom ist, wie das dann hier heißt, oder ob sie abhängig gemacht wird von Instrumenten, gibt es hier 2 ganz verschiedene Wege. Sie sehen, dass hier der kompositorische Prozess in sehr viel mehr Einzelheiten zerlegt wird, als das im Projekt 1 möglich ist. Da sind das alles Dinge, die man erst nachträglich machen kann, wenn der Computer die Partiturtabelle erzeugt hat, während hier bereits schon bei der Planung des Stückes derartige Erwägungen und ihren Ausdruck finden können. Na, dann gibt es noch eine andere Besonderheit, die heißt Blockierung. Es könnte sein, dass man zwar unter den gegebenen Umständen, also in dem Ensemble der Instrumente oder dem Ensemble der Tonhöhen, das sind im Grunde immer 12, ne? Die man zur Verfügung hat jedenfalls, oder im Ensemble der Register oder im Ensemble der Lautstärken, gewisse für einige Zeit blockieren möchte, dass sie nicht vorkommen können. Also angenommen, man möchte pentatonische Musik machen, nicht? Dann kann man beispielsweise die unerwünschten Töne blockieren und dann kommt notwendigerweise pentatonische Musik raus. Da habt ihr ganz, ganz reizvolle Experimente seinerzeit machen können. gut, das ist eine Möglichkeit, man braucht sie nicht zu benutzen, aber ich wollte Ihnen eben nur eben zeigen, was für Möglichkeiten das Programm dann hier eigentlich bietet. Damit kommen wir noch beinahe zum Schluss. Was es zunächst noch gibt, ist die sogenannte Kombination. Ja, unter Kombination verstehe ich Folgendes. Normalerweise, oder im einfachsten Fall sagen wir mal, wird aus dem Ensemble der Instrumente ein Instrument gewählt. Übrigens muss ich sagen, im Projekt 1, das haben Sie gesehen, haben wir in jeder Zeile bis zu 6 Töne. Das gibt es im Projekt 2 nicht, sondern für 6 Töne gibt es im Projekt 2 6 Zeilen. Mit dann eben identischen Eintragsstellen. Mit alles in einzelne Zeilen zerlegt. Jetzt habe ich ein Instrument gewählt aus dem Instrumentensemble, ich habe einen Einsatzabstand gewählt aus dem entsprechenden Ensemble, eine Lautstärke, ein Register, alles was Sie wollen, habe aber eigentlich keine Möglichkeit von vornherein bei der Planung diese verschiedenen Parameter aufeinander zu beziehen. Es könnte ja sein, dass ich gerne möchte, dass bestimmte Instrumente immer kombiniert werden mit einer ganz bestimmten Auswahl von Lautstärken oder von Einsatzabständen oder anderen Größen. Und das geht durch die sogenannte Kombination. Ich kann angeben, welche Parameter in der Weise miteinander kombiniert werden sollen, dass für eine bestimmte Gruppe Instrumente auch nur gewählt werden kann aus einer bestimmten Gruppe von diesem oder jenem Parameter, nämlich ein Parameter, der mit dem Instrumentparameter kombiniert ist. Übrigens war diese Kombination ursprünglich vom Instrument ausgedacht und war auch nur vom Instrumentparameter aus definierbar. Inzwischen habe ich gemeint, dieses Konzept erweitern zu sollen. Also das wird dann meine Aufgabe sein, wenn ich eine neue Version hiervon mache, dass diese Kombination auch von jedem beliebigen anderen Parameter aus angerufen werden kann, der dann damit eigentlich eine steuernde Funktion bekommt, sodass es nicht darum geht, welches Instrument gewählt wird, um dann dafür zu sorgen, dass ein paar andere passende Parameter gewählt werden können, sondern ich kann auch sagen, ich fange mit der Lautstärke an. Lautstärke ist eigentlich, was mich hauptsächlich interessiert, das mag Ihnen merkwürdig vorkommen und normalerweise nehme ich auch nicht an, dass Komponisten als erstes den Lautstärkeverlauf komponieren. Aber es ist möglich und ich halte es auch für eine außerordentlich sinnvolle Übung. Ich erinnere mich an eine Unterrichtssituation damals im Institut für Sonologie, wo ich die anwesenden Studenten fragte, stellen Sie sich mal eine Reihe von Tonhöhen vor. Okay, das sagt es auch alle, nehme ich an. Bei der nächsten Gelegenheit sagte ich, stellen Sie sich mal eine Reihe von Lautstärken vor. Worauf sofort jemand kam, sagte, das geht nicht. Eine Lautstärke kann es nicht geben ohne Tonhöhe. Also zumindest irgendeinen Klang, der eine Lautstärke hat. Wo kein Klang ist, ist auch keine Lautstärke. Warum sagt das? Das ist merkwürdig. Wieso haben Sie sich den Kartonhöhen vorstellen können ohne Lautstärke? Das geht doch auch nicht. Also ich. Okay, das ist so Scherze, aber es geht mir hier darum, um sozusagen festgefahren oder festgerostete oder durch die Gewohnheit sozusagen festgenagelte Situationen, jetzt wo man im Computer doch eigentlich alles nochmal anders machen kann, nochmal zu überprüfen und neue, ganz andersartige Konzeptionen zu ermöglichen. Und sei es nur aus Spielerei oder nur zum Experimentieren oder was weiß ich, um den Erfahrungshorizont ein bisschen zu vergrößern. Ich glaube, ich hatte die Geschichte ja schon erzählt im Siemens-Studio in München, wo ein Lochstreifenantrieb eingebaut war, wo man also den Verlauf von Tonhöhen und Dauern und dergleichen vorweg ablochen konnte und dann wurden die die Lochstreifen, die entsprechenden Laufwerke gelegt und beim Ablaufen der Lochstreifen wurden dann die entsprechenden Beamte besteuert. Und als das dem Pierre Boulez, der zu Besuch war, vorgeführt und erläutert wurde, sagte er, ja, und wenn man jetzt die Tonhöhenlautstärke, Tonhöhenlochstreifen für die Dauer benutzt und die Dauerlochstreifen für die Tonhöhen, was passiert denn dann? Ich glaube, der Ingenieur hat doch keine Antwort darauf, war auf die Frage nicht gefasst. Aber das kommt so ein bisschen aus derselben Ecke eigentlich, dass wenn man schon einmal mit solchen mechanischen Spielzeugen umgeht, warum soll man damit denn nicht auch wirklich spielen und sehen, was dabei herauskommt? Kurzum, das ist die Kombination, die jetzt also eigentlich für jeden Parameter aus angesprochen werden kann, abgesehen vielleicht von der autonomen Pause, die sich dafür vielleicht nicht gerade besonders eignet, aber die anderen Parameter jedenfalls kommen dafür durchaus in Frage. Und es gibt noch eine andere Spezialität hier. Sie sehen, das ist im Endeffekt schwierig, überhaupt noch die Übersicht zu behalten über diese Möglichkeiten. Und die heißt, in Deutschland würde ich sie nennen, Vereinigung. Ich habe das im Englischen einfach Union genannt. Es geht nämlich darum um Folgendes. Ich sagte, ich habe eine Liste für ein Parameter. Dann habe ich eine Tabelle, in der die Listenwerte in unterschiedlicher Weise gruppiert werden können. Also nehmen wir mal an, auch tatsächlich gruppiert sind. Und dann gibt es unten drunter das Ensemble, wo also jetzt mehrere von solchen Tabellengruppen kombiniert sind. Wenn ich es dabei belasse, dann kann ich hinterher an dem Ensemble nicht mehr feststellen, aus welchen Gruppen es zusammengesetzt ist. Jedenfalls ist es eine Möglichkeit, weil ich gesagt habe, dies ist mein endgültiges Ensemble mit diesen Instrumenten oder diesen Einsatzabständen oder diesen Lautstärken will ich jetzt eine Strukturvariante komponieren. Es könnte aber interessant sein, die ursprüngliche Einteilung, also da, wie sich das Ensemble jetzt zusammensetzt, noch beizubehalten. Das wäre also dann die Verneinung dieser Vereinigung, die man also entweder haben kann oder nicht haben kann. In dem Fall, wo ich eine solche Vereinigung nicht haben will, sondern wo ich alles, was in dem Ensemble steht, getrennt halten will, nehmen wir mal an, um ein einfaches und anschauliches Beispiel zu haben, ich habe in meinem Ensemble eine Gruppe Holzbläser, eine Gruppe Blechbläser, eine Gruppe Streicher. Simples Beispiel. Ich will die getrennt halten. Wenn ich sie nicht getrennt halte, dann wird also aus dem gesamten Ensemble, wo alle Instrumente drin sind, jeweils nach dem Selektionsverfahren irgendein aleatorisches oder sonstiges, selbst der Komponist kann dafür Reihen angeben, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wird einfach aus diesem Gesamtvorrat gewählt und dann geht das einfach kunterbunt durcheinander. Wenn ich hingegen sage, ich möchte diese drei Gruppen, aus denen sich das Ensemble zusammensetzt, Holzbläser, eine Blechbläser, eine Streichergruppe getrennt halten, dann wird die ganze Partitur dreimal komponiert, und zwar immer von vorne bis hinten. Und zwar erst für die Holzbläser. Das heißt, alle Bedingungen, die jetzt im Programm oder in den Eingabedaten fixiert sind, werden nur auf die Holzbläser bezogen. Dann wiederum vom Einsatzpunkt 0 an wird eine zweite Partitur komponiert für die Blechbläser und dann eine dritte für das dritte Element, was in dem Ensemble steht, nämlich für die Streicher. Und Sie sehen, was da plötzlich völlig neuartige Konzepte wieder hereinkommen, die im Projekt 1 nicht möglich sind, ist ja, wenn man führt sie nachträglich ein bei der Bewertung der Partiturtabelle und beim Ausschreiben der Partitur. Hier hingegen kann man von vornherein in der Struktur bereits dafür sorgen, dass die Blechbläser, sagen wir mal, durchschnittlich langsameres Tempo kriegen als die viel flotteren Holzbläser, um irgendetwas zu nennen. Und so gilt das natürlich für alle anderen Parameter auch. Da gibt es eine interessante Konsequenz für die Harmonik, denn wenn ich für diese drei Schichten, die ich dann, ich nenne das ein Schichten, für diese drei Schichten, für die Holzbläser, Blechbläser und die Streicher, jeweils wieder von vorne mit der Harmonik anfange, dann habe ich keine gesamtharmonische Kontrolle über alles das, was letzten Endes doch gleichzeitig in der Zeit abläuft. Da kann es zu allerlei fürchterlichen Sachen kommen oder jedenfalls zu ganz unkontrollierten Verhältnissen. Man hat deshalb hier in Projekt 2 die Wahl, die Harmonik erst zu einem späteren Zeitpunkt auszurechnen und in diesen drei Schichten lediglich die Rhythmik erst festzusetzen, sodass man hinterher eine gemeinsame Harmonik durch die gesamte Partitur haben kann. Gut, Sie sehen, es gibt eine Menge Sachen, die man hier beim Definieren des Eingabesatzes hier berücksichtigen kann. Und dann hatte ich noch eine letzte Bemerkung, die ich jetzt die finde ich. Oh ja, ich hatte noch einen Parameter ganz vergessen, nämlich das ist die Spielweise, die Art und Weise, wie ein Instrument gespielt wird. Das wollte ich doch unter allen Umständen berücksichtigen, weil sonst nirgends davon die Rede ist. Es sei denn, ich würde schon bei den Instrumente definieren in Hinsicht ihrer Spielweise, und wenn ich sagen wir mal 5 verschiedene Spielweisen für die Geige mir ausgedacht habe, dann von vornherein 5 verschiedene Geigen nehmen und dann nicht meinen, dass da 5 Geigen sitzen, aber dass jeweils mit der Geige eine bestimmte Spielweise verbunden wird und das natürlich dann für alle anderen Instrumente auch. So habe ich das nicht organisiert, sondern dafür einen eigenen Parameter seiner Zeit organisiert, der dann also Mode of Performance heißt oder Spielweise. Ich hätte aber noch eine Bemerkung, die ich noch anbringen wollte. Ist ja denn, ich... Oh ja, ich musste doch noch eben sprechen über die Hierarchie der Parameter. Das ist das Letzte. In Projekt 1, das man wieder schön als Beispiel anziehen kann, werden die Parameter vom Computer immer in der gleichen Weise berechnet. Erst wird das Instrument gewählt, dann wird der Zeitwert gewählt, soweit erforderlich ein Tempo oder soweit erforderlich alle Formate, dieser Komplex gehört hier zusammen. Danach wird anhand des Einsatzstandes eine Akkordgröße bestimmt. Die Akkordgröße gibt an, wie viele Töne generiert werden müssen. Aber wie gesagt, es steht dann bereits fest, wenn ich beim Harmonikparameter angekommen bin, dann ist der Zeitparameter bereits fertig. Und ich kann dann immer herauslesen, welche Akkordgröße bei der Gelegenheit schon entwickelt worden oder angegeben worden war, sodass jetzt also die Akkorde in ihrer wechselnden Größe drankommen. Und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich in die Registerspalte hinein, in die Registerparameter, und dann sehe ich, aha, ich brauche 3 Töne sind im Akkord, also brauche ich jetzt 3 Register, ja. Und so weiter. Das heißt, diese Reihenfolge liegt fest, und soweit es überhaupt Abhängigkeiten zwischen den Parametern gibt im Projekt 1, und die gibt es zwischen Zeitwert und Akkordgröße, und damit natürlich auch ist der Registerparameter beeinflusst, dann liegen diese Abhängigkeiten fest, einfach dadurch, dass im Programm, im Projekt 1 Programm, die Parameter immer in dieser Weise, also die Unterprogramme für die einzelnen Parameter in der Reihenfolge angerufen werden. Der Komponist hat darauf keinen Einfluss. In Projekt 2 ist das anders. In Projekt 2 bestimmt der Komponist, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Parameter durchgerechnet werden. Und das hat den Vorteil, dass der erste Parameter völlig unabhängig ist. Und wenn ich für den ersten Parameter, den ich dann Hauptparameter nenne, wenn für diesen Hauptparameter ganz spezifische Strukturvorstellungen vorgelegen haben, und ich gehe mal davon aus, dass das in aller Regel der Fall ist, denn wozu schreibe ich ein Programm oder also Hinweise für die Rhythmik oder für die Harmonik, wenn ich nicht weiß, wozu das eigentlich dienen soll. Also ich habe eine deutliche Strukturvorstellung doch, die sich auswirken soll, und wenn ich diesen Parameter als ersten ausrechne, dann kann es keine Konflikte geben und sein inneres Gestaltungsprinzip kommt voll und ganz zur Wirkung. Der zweite Parameter könnte bereits durch dadurch, dass gewisse Dinge ausgeschlossen sind, sagen wir mal so, wenn sich jede Tonhöhe in jedem Register darstellen lässt und jede Tonhöhe in jedem Register auf jedem Instrument gespielt werden kann und jedes Instrument sämtliche Lautstärken spielen kann und so weiter, das sind alle Parameter. Das heißt, wenn alle Parameter, wie ich das dann nenne, miteinander kompatibel sind, dann sind sie natürlich auch niemals voneinander abhängig, und dann ist die Reihenfolge, in der ich die Parameter durchrechne, völlig gleichgültig. Weil ich in jedem Fall, wie auch die Konstellation ist, in dem gerade in Rede stehenden Parameter einen Wert finde, der mit den anderen harmoniert. Im technischen Sinne gesprochen, in dem, was das Computerprogramm an Verboten kennt und Ausschlüsse und dergleichen. Wenn das hingegen nicht der Fall ist, sein. Und das ist natürlich, weil häufig ist der Fall. Ich habe beispielsweise unter meinen Instrumenten solche, die nur sehr hohe Töne produzieren können. Dann hat es keinen Sinn, sie mit einem tiefen Register zu kombinieren. Oder ich habe ein Instrument, das besonders leise ist, was keine lauten Töne hervorbringt, dann hat es keinen Sinn, dafür Fortissimo vorzuschreiben und dergleichen mehr. Das heißt, dann kommen solche Konflikte natürlich leicht zustande. Und um solche Konflikte zu vermeiden, habe ich zweierlei getan. Erstens, jedes Instrument wird definiert, sodass die anderen Parameter wissen, woran sie sind mit den Instrumenten. Ich habe bisher die anderen Parameter nicht definiert, sondern bloß das Instrument. Man könnte natürlich auch das auf den Kopf stellen und versuchen, Dauern zu definieren, indem man für jede Dauer angibt, welche Instrumente sie spielen dürfen und dergleichen. Das habe ich nicht gemacht. Sondern nur das Instrument wird definiert. Und zwar, es kriegt einen Namen, das Instrument kriegt zugeordnet bestimmte Spielweisen, die der Liste der Spielweisen entnommen werden. Ein Instrument kriegt einen Frequenzraum zugewiesen, ein Instrument kriegt einen Dauernbereich zugewiesen, zwischen der kürzesten Note, die es spielen kann oder soll oder darf oder muss, und der längsten Note. Und da kann ich mir natürlich viele Instrumente vorstellen, die von kurz bis lang spielen können. Wenn ich dagegen eine Pizzicato-Geige habe, oder ein solches Instrument, was nur außerordentlich kurze Töne erzeugt, dann würde sich das also hier in der Dauerdefinition niederschlagen. Dann wird das Instrument definiert hinsichtlich der Lautstärke, die es spielen kann. Sagen wir mal alle, oder nur leise, oder nur laute, oder nur mittellaute, oder irgendetwas. Und jedes Instrument wird definiert hinsichtlich der maximalen Akkordgröße, der maximalen Anzahl Töne, die ein Instrument gleichzeitig spielen kann. Nun, angenommen, ich habe sowieso nur eine Geige, aber ich habe in meinem Streichorchester 10 Geigen sitzen, dann kann ich natürlich sagen, meine Geige kann 10-stimmig spielen, 10-stimmig, ich habe schließlich 10 Geigen zur Verfügung. Also, man muss das mit einem Körnchen Salz jeweils verstehen, sowas ist in verschiedener Weise auslegungsfähig. Sie sehen schon aus dieser Art der Definition, dass jetzt plötzlich ein Instrument, was lediglich hohe Töne spielen kann, nicht mit einem tiefen Register kombiniert werden muss. Und angenommen, mein Instrument ist der Hauptparameter. Es ist am wichtigsten ist mir, dass die Instrumentation in der Form hinterher in der Partitur zum Vorschein kommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kann es sein, dass, wenn es zur Lautstärke, wenn das Instrument bereits gewählt ist, dass die Lautstärken nur die Lautstärken gewählt werden dürfen, die in die Instrumentdefinition hineinpassen. Nun, das versteht sich von selbst, das ist trivial. Aber für die Lautstärke liegt auch eine Strukturvorschrift vor, sagen wir mal eine serielle, dass alle Lautstärken vorkommen sollen und dergleichen. Und da soll eine drankommen, die gerade nicht geht. Da muss man dann eine andere suchen, die dann zwar geht, aber eigentlich das Prinzip verletzt, nachdem die Lautstärken eigentlich hätten organisiert werden sollen. Nun, dieses Verhältnis können Sie genauso gut umdrehen und sagen, ich komponiere zunächst mal die Lautstärken, wir sprachen schon davon, und lasse die Instrumente hinterherkommen. Dann kann ich dafür sorgen, dass meine Lautstärkekonzeption, und warum soll ich die nicht haben, die ist genauso legitim wie jeder andere auch, und dann müssen sich die Instrumente halt nach den Lautstärken richten. Das mag in den meisten Fällen konfliktlos gehen, aber wenn irgendwo ein Konflikt kommt, dann ist jedenfalls der Instrumentparameter, der dann sozusagen der Leidtragende ist und für einen Augenblick sein eigenes Gestaltungsprinzip verletzen muss, was wahrscheinlich nicht schlimm ist. Und ja, so geht das jetzt für die 8 Parameter, die wir hier hatten. Das heißt, es gibt eine Hierarchie. Die Reihenfolge, in der die Parameter berichtet werden, der Hauptparameter hat völlige Freiheit und je weiter man an das Ende der Hierarchie kommt, desto stärker, desto mehr Beschränkungen können sich aufhäufen. Alle solche Beschränkungen, also wenn Elemente gewählt werden müssen, die dieser Beschränkungen wegen eigentlich lieber nicht hätten gewählt werden sollen, aber eben durch diesen hierarchischen Aufbau, für die es also keine andere Wahl gegeben hat, die werden in der Partitur säuberlich am Rande vermerkt, sodass man genau weiß, an welcher Stelle welcher Parameterwert eigentlich von den Regeln hat abweichen müssen, die für diesen betreffenden Parameter galten. Wenn der Komponist hinterher bei der Betrachtung eine solche Partitur eine Möglichkeit sieht, dann mit der Hand so etwas noch zu optimieren oder optimalisieren, wie sagt man, dann ist es gut. Man kann aber auch natürlich sich sagen, der letzte Parameter ist sowieso, darum steht er ja an letzter Stelle, der unwichtigste, und da wird man solche kleinen Verletzungen der ursprünglichen Gestaltvorstellung noch am ehesten verzeihen. Nun muss man sich natürlich auch klar machen, dass man beim Musikhören keineswegs 8 Parameter verfolgt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen das kann. Ich kann das auch nicht. 2, 3 schon. Ich kann gleichzeitig die Harmonik im dritten verfolgen und sagen wir mal die Lautstärke. Aber noch als 4. Parameter während des Hörens noch auf seine Gestaltqualitäten hin verfolgen, das ist schon außerordentlich schwierig. Das ist genauso gut mit mehrstimmiger polyphoner Musik so. Genies können sehr viele Stimmen gleichzeitig unterscheiden. Normale Menschen haben da etwas weniger Möglichkeiten. Jedenfalls, das ist etwas, was in dieses ganze hierarchische Konzept natürlich hineinspielt, dass es eigentlich um die ersten 2, 3, höchstens 4 Parameter geht, die anderen sind nicht so wichtig. Folglich hat auch der Komponist beim Beantworten der zuständigen Fragen die Möglichkeit, die Hierarchie so weit zu definieren, wie er das gerne möchte. Man kann die Hierarchie dem Zufall überlassen, völlig. Das heißt, man kann, sagen wir mal, 10 Strukturvarianten ausrechnen mit einer Zufallshierarchie und kriegt dann 10 verschiedene Varianten, die nur dadurch sich voneinander unterscheiden, weil die Hierarchie der Parameter sich jeweils verändert. Es genügt, einen einzigen Parameter an die erste Stelle zu setzen, oder 2 oder 3, wie viel Sie wollen. Alle diejenigen, die Sie nicht genannt haben, werden dann mit Hilfe eines Zufallsgenerators ergänzt. Allerdings dann eben in zufälliger Folge. Aber das ist dann auch erlaubt, weil der Komponist ja ganz offensichtlich an diesem Punkt kein Interesse hatte. Oder es tatsächlich dem Zufall hat überlassen wollen. Es gibt, was diese Hierarchie betrifft, ein paar Probleme. Denn wenn ich etwa die vertikale Dichte, wie ich das genannt habe, von der Harmonik abhängig machen will, dann muss die Harmonik nach vorne gezogen werden, sonst funktioniert das nicht. Und so gibt es ein paar von solchen Dingen, auf die ich jetzt besser nicht in Einzelheiten eingehe. Darüber können wir uns mal unterhalten, wenn das etwas schneller wird. Zunächst einmal, nach diesem außerordentlich langen Monolog, möchte ich doch erstmal Ihnen Gelegenheit geben, hier zu Fragen zu stellen, wenn es welche gibt.
Ja. Was ist denn jetzt die letzte aktuelle Version? Ist es noch diese Atari-Version oder kam danach noch was anderes?
Na, die letzte vollständige Version ist die Atari-Version. Ich habe dann die Atari-Version in eine Nicht-Atari-Version, also eine normale PC-Version, umarbeiten wollen. Bin allerdings dann, ich will nicht sagen, stecken geblieben. Dieses Eingabeprogramm, das läuft fabelhaft, das geht sehr, sehr gut. Aber was dahinter kommt, habe ich nicht mehr gründlich untersuchen können. Und ich habe den starken Eindruck, dass da ein paar Fehler noch drin stecken geblieben sind, die mich außerordentlich stören und mich außerordentlich beunruhigen. Das heißt, ich habe vor einiger Zeit mit diesem Projekt 2 ein paar Stücke komponiert, aber habe das unbehagliche Gefühl nicht verloren, dass da irgendwo etwas nicht stimmt. Und ich möchte das in Ordnung bringen. Und bei der Gelegenheit überhaupt ist konzeptuell kein bisschen erweitern, so wie ich das gerade angedeutet habe. Worum es mir eigentlich geht, was ich hier etwas plastisch machen möchte, ist die verschiedenen Kriterien und Bedenken, die einem kommen, wenn man versucht, den kompositorischen Prozess in solche einzelnen Phasen zu zerlegen, einmal schon in Parametern. Denn ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man beim Komponieren, wenn man einfach, mit Papier und Bleistift arbeitet und das hinschreibt, was einem so durch die Schädel fährt, wie einen Brief schreibt beispielsweise, dann denkt man nicht in Parametern. Sondern dann hat man etwas, was man eine Ganzheitsvorstellung nennen könnte. Also man erfindet mehrere musikalische Größen in einem Zuge, ohne dass man sich die Mühe macht, das noch zu zerlegen und sich fragt, welchen Stellenwert jeder einzelne Parameter wert hat innerhalb irgendeiner größeren Konstellation. Also da fängt das Problem schon an, dass man gezwungen ist, eigentlich in solche Parameter zu zerlegen, womit ich keineswegs gesagt haben will, dass das das Ende der Geschichte ist. Ich könnte mir Programme vorstellen, ich glaube, Sie erwähnten ja schon auch solche Möglichkeiten, die von ganz anderen Vorstellungen ausgehen beim Komponieren und von dem Computerprogramm etwas anderes verlangen, als diese Zerlegung und wiederum Zusammenführung von Parametern. Weil mir fällt nicht direkt was Passendes ein, weil ich arbeite nicht so. Ich bin aufgewachsen mit Parametern im Zuge der seriellen Musik, mit den Mitteln des elektronischen Studios und so weiter. Und dann wird das so, geht einem das so gewissermaßen mit Fleisch und Blut über, sodass man, ich will sagen, ich erfahre Musik nicht in dem Sinne parametrisiert. Wenn ich mir ein Schreibquartett von Beethoven anhöre, um mal etwas zu nennen, dann höre ich das nicht in erster Linie in Parametern natürlich. Obwohl der Umgang mit solchen Strukturmodellen einem doch ermöglicht, auch, sagen wir mal, bei klassischer Musik solche strukturellen Vorstellungen anzuwenden, indem man deutlich beobachtet, dass der Komponist, na, vor allem wenn man selber auch komponiert, das ist gewissermaßen das Werk eines Kollegen ist, wie der Komponist mit dem einen Parameter dies, mit dem anderen jenes tut, sodass ich hinterher nach Anhören eines Stückes auch tatsächlich auch befragen wahrscheinlich sagen könnte, der Komponist hat in dem Parameter immer das gemacht und mit dem anderen Parameter hat er gar nichts gemacht, das ist ihm offenbar nicht eingefallen oder wusste nicht, was da ist. Und in dem dritten Parameter wieder was anderes, eine Antwort, die man von Laien nicht bekommt. Die hören das überhaupt gar nicht, erst weil sie, jedenfalls die durchschnittlichen, normalen Laien, sagen wir mal, weil sie darauf nicht achten, weil das nicht ihr musikalisches Erlebnis ausmacht. Aber in dem Augenblick, wo man technisch mit Musik umgeht, also analytisch oder synthetisch, in dem Partituren, im Sinne der Partitursynthese wieder zusammengesetzt werden, dann kommen solche technischen Fragen natürlich sofort ins Spiel. Das ist ganz unvermeidlich. Ja, wie gesagt, mit optischer Unterstützung könnte man das ein oder andere noch etwas netter erläutern. Wir heben uns das einfach auf und ich werde das eine oder andere dann vielleicht doch noch einmal veranschaulichen. Zumal es mir doch einigermaßen wichtig ist, Ihnen einen Eindruck zu geben von Projekt 2. Nicht, weil es Projekt 2 ist oder weil es von mir ist, sondern weil es einfach als Beispiel dienen kann für wie kompliziert Komponieren doch eigentlich ist, wenn man es in seine mechanischen Einzelheiten zerlegt. Ist schön.
Diese Idee von den Prozessen, so wie die in Projekt 1 angegeben werden, ist die in Projekt 2 fortgeführt? Dass sozusagen die Prozesse, nach Sektionen irgendwie auch vorgegangen
ja, wird? Es gibt nicht diese Unterscheidung von regelmäßig und unregelmäßig, weil das natürlich ohne weiteres aufgefangen werden kann dadurch, welche Daten ich gebe, wie ich sie in den Tabellen anordne, wie sie ins Ensemble kommen und wie sie aus dem Ensemble dann wieder herausgeholt werden. Überall dafür gibt es diese Selektionsprozesse. Ich kann, um die Frage etwas konkreter zu beantworten, noch eben die hauptsächlichen Selektionsprozesse nennen, die hier in Frage kommen. Und das ist zunächst mal einer, der heißt einfach Alea, das ist eben der Würfelisch, der keine Wiederholungskontrolle aussieht und gar nichts. Das zweite heißt nicht etwa Serie, die man erwarten könnte, sondern in diesem Fall Ratio, weil sofort für jedes Element ein Gewichtsfaktor mitgegeben wird. Wenn man für jedes Element den Gewichtsfaktor 1 mitgibt, dann ist genau dasselbe wie Serie. Aber man kann hier zwei Fliegen damit an der Klappe schlagen. Eine dritte Auswahlkategorie heißt Gruppe. Und das ist eigentlich das, was im Projekt 1 der regelmäßige Fall ist, nämlich es wird ein Element gewählt und dieses Element wird eine bestimmte Anzahl Male hingeschrieben. Dann wird ein anderes Element gewählt und das wird eine bestimmte Anzahl Male wiederholt. Das heißt, ich habe hier zwei Größen, die ich unterscheiden muss. Erstens das Element, die Elementwahl und zweitens die Gruppengröße. Und für beides gibt es den aleatorischen Fall und den seriellen Fall, den Serie, da kommt Serie vor. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass jedes mögliche Element ohne Wiederholung einmal vorkommt, und ich kann auch dafür sorgen, dass jede Wiederholungsgröße, die zwischen A und Z, zwischen den beiden Grenzwerten vorkommt, möglich ist, einmal vorkommt, ehe sie wiederholt wird. Kannst du dir das vorstellen? Weil, angenommen, ich sage, meine Gruppengröße, die liegt zwischen 1 und 5. Dann kommt also irgendein Element, kommt nur einmal vor, irgendeins kommt 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 mal, aber diese Wiederholung 1 bis 5 in willkürlicher Reihenfolge nicht, so wie ich sie eben genannt habe. Wobei, welches Element wiederholt wird, in dem Augenblick keine Rolle spielt. Ich kann es aber auch verknüpfen, natürlich damit, dass die Elemente auch seriell bringen, also mit Wiederholungskontrolle ausgewählt werden. Also auch diese, dafür habe ich in diesem Buch stehen, für alle stehen Beispiele, die ganze Tabellen voll. Ich könnte sie Ihnen alle hier an die Wand werfen. So müssen wir es mal eben mit der Vorstellung behelfen. Jedenfalls wird unterschieden, und das ist ja natürlich das Einfachste, was man hier wohl auch haben müsste, dass man zunächst weiß, wie finde ich ein Element, zweitens, wie finde ich die Wiederholungsgröße, die angibt, wie oft das Element wiederholt werden soll. Und diese Grenzen werden in jedem Falle vom Komponisten selber bestimmt. Dann gibt es das nächste Auswahl, das ist im Prinzip, das heißt einfach Sequenz. Das heißt, der Komponist gibt selbst die Reihenfolge an. Also angenommen, ich habe 5 verschiedene Elemente, dann kann ich also irgendeine beliebige Zahlenfolge, in denen jedenfalls nur die Ziffern 1 bis 5 vorkommen. Wiederholungen eingeschlossen. Das heißt, ich kann 1, 5, 5, 4, 2, 2, 1, 3 und so weiter irgendetwas hinschreiben. Was immer da steht, diktiert dem Computer, in welcher Folge er die Elemente herausnehmen soll. Wobei natürlich die höchste Zahl nicht größer sein darf als die Anzahl der Elemente, über die ich überhaupt rede. Denn es sind ja immer Indizes, nicht? Die nur auf die, oder Pointers, wie Sie nennen wollen, die also auf die Elemente hinweisen, die hier manipuliert werden sollen. Und dann gilt für Sequenz die einfache Regel, wenn die Anzahl der Entscheidungen, die ich brauche, größer ist als die Anzahl der Elemente, die ich in Sequenz aufgelistet habe, dann fange ich hier von vorne an. Dann dreht sich das einfach im Kreis herum, solange bis ich keine Frage mehr habe. Und mit solchen Sachen kann man spielen, vor allem dann, wenn Zyklen nicht ineinander aufgehen, sodass sich Zyklen dauernd überschneiden und so. Also man kann das alles sehr bewusst einsetzen. Dann gibt es noch ein letztes Auswahlverfahren, das heißt Tendenz. Weißt du, könnte sein, dass ich hier jedenfalls die dazugehörige, was ist sie denn hier? Das, die Folie könnte ich eben mal jedenfalls hochhalten, da kann man ein bisschen mehr sehen. Unter Tendenz verstehe ich Folgendes. Sie haben also das Ensemble, wo die Elemente drinstehen, um die es letzten Endes geht, die also gewissermaßen herausgefiltert oder herausgesiebt worden sind von der Liste über die Tabelle, die sich unten in das Ensemble und darüber darf ich verfügen bei der Gestaltung der Partitur. Jetzt läuft über dieses Ensemble ein Fenster. Und was im Fenster sichtbar ist, daraus kann gelebt werden. Ich kann also das Fenster einfach von links nach rechts verschieben. Ich kann aber auch das Fenster links festhalten und einfach nach rechts erweitern. Oder ich kann das umgekehrt machen und es allmählich kleiner machen. Ich kann auch mit einem kleinen Fenster anfangen und es allmählich nach beiden Seiten auseinanderlaufen lassen. Und Sie können sich ausdrücken, was Sie wollen. Es gibt alle Möglichkeiten, die beiden Fensterrahmen, die Seiten, sind unabhängig voneinander beweglich und über die Laufzeit, also die Strukturdauer, läuft dann also diese veränderliche Maske hin und her. Die Beispiele, die ich dafür an sich vorbereitet hatte, auf dieser Folie, sehen Sie hier vorne im unteren Teil so eine Figur, dass ich diese Tendenz unterschiedliche, wie sich das äußern kann. Das heißt, was Sie hier sehen, das sind eigentlich 1, 2, 3, 4 verschiedene Tendenzdefinitionen, und für eine Struktur, die Sie komponieren, können Sie angeben, aus wie vielen Teilen dieser Tendenzverlauf bestehen soll. Und dann müssen Sie natürlich jede einzelne Tendenz beschreiben. Sie müssen angeben in Prozenten, wie viel der Gesamtdauer das in Anspruch nimmt und dergleichen mehr. Das ist auch die andere, das sind alles Prozente eigentlich, die dann auf Zeitwerte bzw. auf Listenumfänge oder Ensembleumfänge und so weiter appliziert werden können. Und auf diese Weise kann man eine sehr schöne Steuerung erreichen, die vor allem den Zeitablauf mit berücksichtigt, indem man von vornherein weiß, wo es hingeht, dass sich also etwas nach der Seite hin konzentriert. Dann ist man weg von dem, was im Projekt 1 noch vorherrscht, nämlich die völlige Willkür im Sinne von Arie oder Serie, dass die Elemente, sei es mit Wiederholungskontrolle, sei es ohne Wiederholungskontrolle, aber eigentlich durcheinander gewürfelt werden. Und wenn man ein bisschen eine Richtung in etwas hineinbekommen will, dann muss man in Projekt 1, im letzten Arbeitsgang, die ich Interpretation nenne, versuchen, die Werte ein bisschen in die Richtung zu bringen oder so zu interpretieren, dass sie kleine Zusammenhänge bilden, wenigstens kleine Inseln, wenn man so will. Hier hingegen ist dann von vornherein eigentlich die Form eines solchen Verlaufes angegeben. Diese Tendenzmaske ist dann einigermaßen bekannt geworden. In der Literatur treffen Sie diesen Begriff häufig an. Er stammt tatsächlich letzten Endes von mir. Barry Truax mit seinem DOD-Programm hat seinerzeit davon Gebrauch gemacht. Ich kam mal in das Haus eines kanadischen Künstlers, eines Grafikers und Malers. Und als er meinen Namen hörte, sagte er, sind Sie etwa der Erfinder der Tendenzmaske? Ich arbeite nur damit. Und sein ganzes Haus war voll mit Grafiken, die mit dieser Maske gemacht worden waren. Da weiß ich, was für ein harmloses, ein Kind kann drauf kommen eigentlich. Na gut, jedenfalls als Fußsohle sozusagen, jetzt zu unserer Zusammenkunft kann ich das eben erzählen. Also das ist das, dieses Maskenprinzip, was man sehr schön anwenden kann. Es hat allerdings einen Haken. Denn wenn man sich etwa vorstellt, dass man eine solche Maske laufen lässt über den Zeitparameter, man hat die Zeitwerte schön der Größe nach angeordnet, vom kürzesten bis zum längsten Zeitwert und lässt jetzt die Maske eigentlich da drüber laufen, um etwa eine Beschleunigung oder eine Verlangsamung zu erzielen, dann geht das nicht so ohne weiteres, weil praktisch jedes einzelne Element, das in der Maske sichtbar wird, ja die gleiche Chance hat, denn die Maske bewegt sich ja mit gleicher Geschwindigkeit über die Elemente. Also man muss dann so schlau genug sein, dafür sorgen, dass kurze Werte viel häufiger in dem Ensemble drinstehen als lange Werte, denn die Maske weiß davon nichts. Also, solche Sachen, die also an sich Kurven sind und keine Geraden, die werden hier nicht so ohne weiteres berücksichtigt, da muss man bisher jedenfalls kleine Kunstgriffe anwenden. Ich bin da selber auch mal ganz schön damit reingefallen, weil ich hätte das gelegentlich mal zeigen. Ein Stück, was ich hier mit populiert habe, ein Klavierstück. Jedenfalls schwebt mir vor, für eine neue Ausgabe von Projekt 2 auch hier etwas vorzuarbeiten. Einerseits etwas, was wir jetzt in Projekt 1 auch haben, dass man etwa geometrische Reihen herberechnen kann. Die Arbeit kann man sich dann selber sparen. Und auch, dass solche Sachen, solche Tendenzen, wenn sie auf Zeit bezogen sind, also automatisch einen entsprechenden exponentiellen Charakter kriegen oder was immer man dafür braucht und nicht einfach lineare Funktionen, die sich dann nicht so richtig auswirken. Stockhausen hat seinerseits dafür einen sehr plastischen Ausdruck gefunden für solche Gleichverteilung von Zahlen. Er sagte, die Langen fressen die Kurzen auf. Und darauf läuft es auch tatsächlich dann hinaus. Ja, das sind diese Auswahlprinzipien. Schon der Übergang von der Tabelle zum Ensemble wird von solchen Prinzipien geregelt. Der Komponist kann das selber gar nicht bestimmen, er kann nur das Auswahlprinzip angeben, hat allerdings dabei immer die Möglichkeit der Sequenz, das heißt selber die Zahlen anzugeben, die er ausgeführt wissen will. Und im Übrigen kann das sonst mit Aria oder mit Serie geschehen. Und dann für die definitive Auswahl aus dem Ensemble gibt es dann diese fünf oder sechs verschiedene Möglichkeiten, die ich gerade eben genannt habe. Es scheint mir, dass ich jedenfalls was die Grundzüge betrifft von Projekt 2 hier so ein bisschen durch bin. Mit der Zeit sind wir auch beide durch. Aber gibt es dazu noch irgendwelche Fragen?
Gesichtspunkte, Unklarheiten.
Ja. Also das Letzte, was Sie jetzt mit den Tendenzen erwähnt haben, das war mir jetzt nicht ganz klar, wie das in der Umsetzung aussieht im Programm. Also wie die Tendenzen jetzt konkret festgelegt werden. Also das ist jetzt eher abstrakt erklärt.
Es ist ganz einfach vorzustellen. Es gibt eine Liste, also ein Array, den die in der Welt drinstehen. Und es gibt zwei Indizes, sagen wir mal, ihr und dort, die darüber laufen und die gesteuert werden, je nachdem, wie man das definiert. Die Definition, das habe ich jetzt nicht hier, das müsste ich irgendwo hier in meinem Buch, wo ist das Buch? Es muss das hier sein. Da gibt es, da wird jedes einzelne Ausfallprinzip für sich besprochen. Und das ist hier dieselbe Seite. Hingucken. Ja, man muss dafür tatsächlich eine ganze Reihe von Größen angeben für diese Maskensteuerung. Ja. Zunächst einmal, ja, man braucht erstens die Anzahl der einzelnen Masken. Wir haben gesehen, dass dieser zusammengesetzte Verlauf aus lauter Einzelmasken bestand. Die Anzahl, die man haben will. Und dann für jede, die man haben will, braucht man vier Elemente, vier Größen. Und zwar zwei Koordinaten für die Ausgangssituation und zwei Koordinaten für die Endsituation, wohin sich die Maske bewegen soll. Wenn sie sich einfach so bewegt, dann bleibt die Breite gleich, aber die sind verschiedene Werte und so weiter. Ich würde sich das gleich vorstellen. Man braucht also für diese vier Masken brauche ich also einmal die Zahl 4, dann brauche ich vier Quadrupel für diese vier Maskenbewegungen. Und damit ist es eindeutig definiert und das steuert dann einfach die Indizes, die über diese Arrays laufen. Das ist an sich eine mechanisch einfach vorstellbare Angelegenheit, ist außerordentlich effektiv. Es ist etwas, was mir eigentlich in Projekt 1 gefehlt hat, wenn ich diese etwas theoretische Bemerkung noch nachschieben soll. Projekt 1 kennt keine Zeit. Wir reden zwar von Einsatzabständen, aber wenn ich die Projekt 1 Partitur, also die Partiturtabelle, von hinten nach vorne lese, dann ist es genauso richtig wie von vorne nach hinten. Denn der Computer weiß das nicht. Er häuft einfach Zahlen aufeinander und tut das in der Reihenfolge von 1 bis zu irgendeinem N. Aber dass damit Zeit involviert ist und dass etwa N plus 1 später kommt als N, das weiß der Computer nicht. Er rechnet zwar nachträglich aus, aber er hat keine Zeit gekriegt. Und das hat mich ein bisschen gestört, nicht sehr, denn erstens mal ist nicht jeder Musik, die wir hören und die wir mögen, ein strikter Zeitverlauf eingeschrieben. Es gibt, sagen wir mal, Musik, die statischer ist als andere. Nicht jede Musik ist so dynamisch, dass man sie nicht umdrehen könnte. In solchen Umdrehungen hat ja der gute Papa Heide schon operiert. Und da kann man diese Wirkung von solchen statischen Elementen eigentlich ganz gut beobachten. Das heißt, zum Umdrehen eignen sich einfach keine dynamischen Elemente. Dieses statische Charakter von Projekt 1 ist zumindest dokumentiert in der Partiturtabelle. Wenn ich hinterher das Stück auskomponiert habe, etwa in Form solcher Beispiele, die ich hier vorgeführt habe, dann wissen Sie überhaupt nicht, dass der Computer das nicht wusste. Sie wissen es ja. Sie hören von vorne nach hinten und beziehen infolgedessen die einzelnen Töne aufeinander in der Weise, in der sie vorgetragen werden. Und zweifelt keine Sekunde daran, dass das die Richtung ist oder die Folge ist, die gemeint war. Und kommt nicht auf die Idee, sich zu fragen, wie würde das Stück sich rückwärts anhören. Dennoch, obwohl letzten Endes jedes Stück, so wie es aufgeführt wird, seine eigene Zeitfolge mitbringt, ist es dennoch eigentlich schade, dass ich ausgerechnet dieses Zeiterlebnis, was für Musik doch so wichtig ist, in einem Computerprogramm wie Projekt 1 nicht zum Ausdruck bringen kann. Nun, wie eben gesagt, man braucht das sehr häufig nicht, man kann das umgehen oder an anderer Stelle sozusagen nachholen, aber ich dachte doch, in Projekt 2 zumindest den Versuch machen zu sollen, wenigstens mit Hilfe dieses Tendenzprinzips
eine unumstößliche, eine von vornherein festgelegte Zeitfolge, die auch als solche erfahren werden kann, mit einzubauen. Und wenn ich da noch einen einzigen Satz hinzufügen soll, es gibt ein Projekt 3, es gibt es noch nicht, aber es ist jedenfalls in der Konzeption, liegt es vor, und Projekt 3 geht von vornherein nur von Zeitfolgen aus und von nichts anderem. Da gibt es von vornherein solche Begriffe wie die Aria oder Serie und so weiter nicht, sondern das ganze Programm beruht eigentlich auf dem Vorher und Nachher. Das heißt, dass der Komponist sich in jedem Falle, oder dass der Komponist die Möglichkeit bekommt, sozusagen Stationen einzurichten und dann von einer Station zur nächsten zu gehen. Also ich stehe hier in A, da ist B, ich gehe von A nach B. Und das ist das, was der Komponist macht. Er definiert A, er definiert B und gibt den Befehl, geh von A nach B. Aber der Komponist kann auch sagen, geh von B nach A, da kommt ein anderes Stück raus. Ja. Da habe ich das eigentlich wirklich hier thematisiert, diesen Zeitvorgang. Aber aus allerlei Gründen ist dieses Projekt bisher nicht vollendet worden. Und ist infolgedessen noch ein bisschen in seiner eigenen Theorie stecken geblieben, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das jetzt ideal vorstelle, das weiß ich nicht.
Besteht sozusagen so eine Art Plan, diese verschiedenen Projekte, im Grunde genommen, was am Schluss rauskommt, ist ja, diese Partiturtabelle ist ja im Grunde genommen sehr abstrahiert von den Vorgängen, die vorher passieren. Also die Prozesse oder so, die schlagen sich zwar da nieder, aber die Daten liegen ja ganz allgemein vor.
Ja.
Gibt es so eine Art Idee, dass man sozusagen dieses Datenmodell verallgemeinert, sodass man sozusagen auf das, was ein Teil vielleicht auch nur von einem Programm gemacht worden ist, mit einem anderen algorithmischen Programm modifizieren kann?
Das kann man machen. Ich weiß sogar von Fällen, wo das geschieht. Denn vor allem bei Projekt 1, was besonders flexibel ist, zugänglich ist, leicht zu installieren. Wenn ich das sage, dann strafe ich mich selber wie, wenn ich an unsere Probleme hier denke. Aber die habe ich bis jetzt vorher nicht gehabt, denn ich habe es vornehmlich in englischsprachigen Ländern geschickt, wo also .com auch Probleme keine Rolle spielen. Und da habe ich nie Probleme gehabt. Allerdings muss ich sagen, das war früher einfach ein DOS-Programm. Und unter DOS auf dem PC lief natürlich einfach alles. Und diese Probleme kommen jetzt tatsächlich unter Windows deutlicher hervor. Also als DOS-Programm gibt es überhaupt kein Problem, das läuft überall. Auf dem Mac nur gerade nicht, aber jedenfalls auch auf den PCs und die nach der Formel gebaut sind. Und ist es so, dass diese frei bleiben, wie nennt man das? Wenn diese Partiturtabelle vorliegt und man daraus jetzt eigentlich ein Stück machen muss, dass man darin sein eigenes Stück oder das jedenfalls, was er vorhatte, nicht wiedererkennt. Und jetzt versucht durch allerlei Ausgrabungstechniken sein eigenes Stück in diesem Schutt wiederzufinden. Und dann ist man natürlich leicht geneigt, das ist dann der Anlass, um dann nach anderen Algorithmen zu suchen, die einem dabei helfen. Ein Algorithmus könnte zum Beispiel sein, die vorhandene Partitur zu analysieren, und zwar auf solche Aspekte hin, die nicht in der Synthese bereits drinstehen. Ich kann jetzt nicht direkt bestimmte Algorithmen nennen, aber ich weiß von Kollegen, vor allem in Amerika, die dann den Projekt 1, die Ausgabe, das ist einfach eine ASCII-Datei, dann in irgendwelche anderen Programme hineinschicken und dann lustig weiterarbeiten. Das kann man machen. Ich verstehe es nicht so ganz, mir kommt das ein bisschen merkwürdig vor. Ich würde für mich selber mir davon nichts versprechen. Denn wenn ich die 8 Struktur, die Projekt 1 produziert, nicht will, dann nehme ich Projekt 1 gar nicht erst. Und jetzt nachträglich die von Projekt 1 geschaffte Struktur wieder umzumodeln nach anderen Vorstellungen, da frage ich mich, was dieser doppelte Weg soll. Kann man dann mit der anderen, dem eigenen anderen Algorithmus sich direkt eine Partitur komponieren, die einem dann besser gefällt? Aber, man kann es natürlich machen, das ist gar nichts dagegen zu sagen. Und wenn dabei ein gutes Stück Musik rauskommt, dann ist es ja in Ordnung. Nur, mir persönlich ist mehr gedient von einer Art von Kritik, mit der ich etwas anfangen kann, um etwa an Projekt 1 oder Projekt 2 Verbesserungen, oder das brauche ich ja nicht zu machen, das andere können sich ja dafür auch interessieren und das für ihre eigene Arbeit benutzen, anstatt einfach heimlich hingehen, heimlich sage ich Mädchen natürlich, hingehen und dann das durch irgendeine andere Maschine schicken und dann kommt da irgendwas anderes raus und dann am Ende steht dann in der Programmnotiz, dass die Projekt 1 komponiert worden ist, während davon eigentlich nichts mehr über ist.
Ich dachte eigentlich eher daran, dass man sozusagen so einen algorithmischen Kompositionsprozess mehr zerlegt in eine Art Baukastensystem. Ja. Und sozusagen Projekt 1 ist ja ein komplett fertiges Programm und hat auch eine gewisse Vorstellung, die sich letztendlich immer durchsetzt.
Ja.
Projekt 2 klang für mich eigentlich schon so, als wenn es mehr oder weniger, also ganz am Anfang gab es ja mal von, ich weiß nicht, das war mit den Norwegern zusammen, diese Frage, ob sie Projekt 1 als eine Komposition an sich betrachten oder nur die Realisation. Und für mich sieht es ja schon so aus, als wenn Projekt 1 an sich auch eine Art Komposition ist, während ja. Projekt 2 so flexibilisiert ist, dass es noch nicht direkt, also sozusagen das Ziel schon in gewisser Weise vorgibt.
Ja.
Und deswegen dachte ich, da würde sich dann wahrscheinlich doch anbieten,
ja.
solche Bausteine, wie zum Beispiel diese Maskenbausteine und so weiter, sozusagen vom Benutzer selber nochmal sich die Kompositionsmaschine, die man sag ich mal vom Klangsyntheseprogramm her,
natürlich.
Zusammenzubauen.
Nee, das ist ganz klar. Ich habe das auch schon erwähnt als das Toolbox. Es gibt eine Reihe solcher Toolboxen, mit denen man jede einzelne Fragestellung für sich bearbeiten kann und die Resultate der einen Fragestellung dann wiederum kombinieren kann mit denen einer zweiten Fragestellung und sich dann aus den verschiedenen Programmierungsmöglichkeiten das Ding heraussucht, was einem dafür geeignet erscheint. Das ist in Ordnung, das ist prima. Ich habe, glaube ich, das Beispiel erwähnt von diesem Amerikaner, dem ich noch so ein Buch zu Hause liegen habe, wo die umfangreichste Toolbox drin ist, die ich bisher für solche Zwecke in meinem Leben gesehen habe. Nie veröffentlicht leider. In Leonardo, in der Zeitschrift ist mal ein großer Aufsatz darüber erschienen, aber das ganze System nicht. Jedenfalls, das kann ich mir vorstellen, nur, genau das war mein Ausgangspunkt. Mir es darauf ankam, gerade die verschiedenen Parameter in einen strukturellen Zusammenhang zu bringen, der von vornherein gegeben ist. Und wenn Sie sagen, ja gut, aber der Komponist hat eine Toolbox gebraucht, der hat ja auch einen strukturellen Zusammenhang vor Augen und den stellt er sich dann zusammen, indem er das eine oder andere Instrument benutzt, um dann schließlich all die Daten zusammenzufügen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich so. Das ist natürlich so. Nur meine Idee war seinerzeit, und man darf den Zeitpunkt vielleicht auch nicht vergessen, ich fing mit diesen Geschichten an, so 1963, 64, wo also Computer noch außerordentlich schwer zugänglich waren und von Programmiersprachen kaum jemand irgendeine Ahnung hatte, dass ich mir damals vorstellte, wenn schon ein Komponist mit einem Computer arbeiten will, dann wird er wahrscheinlich sehr froh sein, ein Programm vorzufinden, anstatt auch selber programmieren zu müssen. Nun sind die Programmiersprachen inzwischen ja so viel komfortabler geworden, dass das nicht mehr so ein großes Problem ist. Und es fällt mir auch auf, dass auf dem Gebiet der algorithmischen Musik in den meisten Fällen Sprachen angeboten werden. Kein Programm, Sprachen. Und das ist ein C-Sound, das ist ja kein Programm, das ist ja in dem Sinne doch eine Sprache. Oder was ist alles da noch an Parallelerscheinungen gibt. Ich erinnere mich doch, in der C-Sound, in der Diskussionsliste, da kam jemand und sagte, ja, ich mache so schöne Klänge mit C-Sound, aber ich will noch aus dem Stück machen. Wie mache ich das? Gibt es keine Programme, mit denen man dann auch komponieren kann? Irgendjemand hat dann auf Projekt 1 tatsächlich hingewiesen, darum ist aber weiter niemand eingegangen, wahrscheinlich, weil es doch vielleicht nicht bekannt genug ist. Aber alle anderen Vorschläge, die kamen, ja, mit C++ kann man das Fahrrad machen, und andere sagen, mach das mit Turbo Pascal, das mache ich immer, da kann man sehr schöne Programme schreiben, der dritte hat viel Java, der vierte hat noch wieder irgendeine Idee, aber dann sitzt man natürlich fest, da muss man selber das vollständige Programm schreiben für ein Stück. Und mein Bedenken war, ob das die einzige Möglichkeit bleibt, ob es nicht praktisch ist, auch Programme zu haben, die bereits alle diese Überlegungen einmal sich gemacht und dann auch fixiert haben.
Ja. Naja, denkbar wäre ja,
dass man Projekt 1 und 2, das sind ja ähnliche Grundsätze, die da drin sind, nicht eben als, das sind ja Formulare, die man ausfüllt letztendlich, auch bei Projekt 2 sind nicht andere,
ja.
Nur viel mehr, dass man sich das als Programmiersprache schreibt und einen Compiler schreibt, also eine eigene Sprache zu schreiben, indem man sich auch baukastenmäßig dann natürlich jetzt diese einzelnen Prozesse und so weiter herauslegen kann, um denen eine ganz andere Struktur zu geben. Aber im Hintergrund arbeitet genau derselbe Algorithmus, der auch bei den Frontends hinten
dran. Ja, ja.
Das wäre ja denkbar. Das ist ja
so, verstehe ich sehr gut. Ich
gerade sehe, wenn der Parameterraum jetzt so ja. riesig groß wird und man mit den Eingabemasken schon gar keine Übersicht mehr
hat. Ja, der Vorteil wäre tatsächlich, dass man sich selber Parameter ausdenken kann. Hier ist man angewiesen auf die 8, die ich dann ausgewählt habe. Andere wäre denkbar. Und die könnte man natürlich dann selber in der Weise programmieren. Im Endeffekt kommt es natürlich auch dasselbe hinaus. Sehr vieles. Beim Baukasten in gewisser Weise ist Projekt, ich sage das jetzt nicht, um Projekt 2 zu verteidigen, ich nehme diese Hinweise außerordentliche Interesse auf. Aber es affiziert mich natürlich und ich frage mich, was mache ich mit dieser Anregung? Und dann würde ich sagen, das Projekt 2, das ich jetzt vorhabe, geht einen Schritt zurück und dadurch gleichzeitig, glaube ich, einen Schritt voraus. Denn in dem alten Projekt 2, so wie es hier noch dokumentiert ist, musste man sämtliche 65 Fragen beantworten. Das heißt, man kann keine Parameter auslassen, alle Parameter müssen definiert sein. Und um das zu vereinfachen, stehen dann überall in diesen, diese Listen, die man ausfüllen muss, steht ganz rechts eine Dummy-Spalte oder eine Default-Spalte, die man einfach abschreiben kann, wenn man dafür nichts einfällt. Wenn man den Parameter nicht will, dann schreibt man die einfach ab, dann ist man sicher, dass das Programm nicht stecken bleibt, dass es funktioniert. Die neue Version, die ich vorhabe, die verlangt nicht die vollständige Ausfüllung, sondern sie schreiben nur so viel rein, wie sie wollen. Und den Rest, der wird gar nicht erst benutzt, der kommt gar nicht erst vor, oder er wird durch Default-Werte ersetzt, die harmlos sind. Aber der Komponist kriegt natürlich, ehe das Ding läuft, darüber eine Mitteilung, was das Programm inzwischen mit den Daten gemacht hat. Ob es was vermisst hat, was wirklich ohne dem es nicht geht, oder welche Default-Werte eingesetzt wurden und so weiter. Also diese Mitteilung gibt es schon, aber man braucht das nicht, das ganze Zeug nicht auszufüllen. Und dann kann man natürlich jetzt detaillierter studieren. Man braucht sich nicht gleich mit dem gesamten Wust von 65 Fragen zu befassen. Man kann einfach mit einem Parameter arbeiten und sich mal anhören, was dabei rauskommt. Alles andere ist einfach Default, einfach mit Default-Zeiteinteilung oder gleichmäßig wird sofort gelauscht oder was ähnliches, ganz egal. Aber jedenfalls, man kann sich dann auf das konzentrieren, was einen das erste irgendwie interessiert. Die Harmonik, die Zeitstruktur, Lautstärkestruktur oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann so nach und nach sich tatsächlich durch verschiedene Programmläufe auch die Dinge zusammensuchen, zu denen man letzten Endes kommen möchte. Das ist doch längst nicht das, was Sie angedeutet haben, aber hat damit doch jedenfalls schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das Baukastenprinzip wird dadurch schon etwas stärker betont, jedenfalls. Aber immerhin noch, es ist ein Baukasten, wo sich der Benutzer seine Bausteine nicht selber basteln kann, sondern er muss mit denen vorliegen, wie es einmal geht.
Ja.
Ja,
aber das wollen
Sie
auch.
Ich muss sagen, ich habe in meinem Unterricht in Utrecht immer die Studenten animiert. Ich habe ihnen vorgeführt, was ich da gemacht habe. Ich sage so, Kinder, ihr setzt euch hin und schreibt mal selber komponierende Programme. Dann haben alle was davon. Und das haben auch viele gemacht. Und dann haben doch Stücke produziert. Und so möchte ich das eigentlich, was ich jetzt hier auch verstanden wissen. Schreiben Sie Ihre eigenen Sprachen oder Programme. Einige Probleme, die bei der Gelegenheit nach oben kommen, also sich melden, haben wir dann wahrscheinlich hier miteinander bereits behandelt. Das gibt vielleicht eine kleine Vorgabe schon, sodass man schon mal sieht, was sich bewährt, was geht, was nicht geht, was unpraktisch ist, was man lieber will, was zu welchen Konsequenzen das führt. Gut, das haben wir dann also miteinander schon mal gehabt. Ja, unsere Zeit ist um, überschritten sogar. Wir sehen uns dann am nächsten Freitag.